herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sackvoll FM. Schon im neuen Jahr. Genau, wir können uns ja erstmal selber vorstellen, wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo, frohes neues Jahr.
Genau. Das ist die Folge 0x21. Theoretisch sollte die im Dezember, also Dezember 2022, erscheinen. Ist unsere 34. Folge. Jetzt sind wir schon im neuen Jahr, aber ja, ihr kennt es ja. Ne? Weihnachten, Neujahr und Stress und hier und da.
Nennen wir trotzdem noch die Dezember-Folge.
Genau.
Ja, auch Dezember-Themen.
Genau, das sind alles jetzt genau trotzdem noch Dezember-Themen, genau. Ja, es ist, glaube ich, auch trotzdem nicht ruhig geblieben. Also passiert ja trotzdem was in der Zeit. Ne?
Leider ja.
Ich glaube, das, was ein bisschen sehr aktuell war, ist, ich nenne das jetzt mal das LastPass-Desaster. Eigentlich von August, also das, da ist, die haben sich im August gemeldet und meinten, okay, wir haben da etwas Seltsames in unserem Netzwerk entdeckt und wäre aber jetzt erstmal kein Grund zur Sorge, ist alles gut. Die haben irgendwie ein bisschen alten Source Code geschnappt und wäre irgendwie jetzt, wäre alles irgendwie kein Problem. Also, und jetzt hat sich es aber rausgestellt, dass es wohl doch ein größeres Problem ist. Also gab es dazu nochmal ein Update. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, haben sie Access Keys bekommen zu dem Cloud Storage, wo Backups liegen von den Containern, die in erster Linie aber mal verschlüsselt sind. Also diese Container mit den Passwörtern drin sind verschlüsselt. Das heißt, da kommt jetzt in erster Linie mal keiner direkt ran, aber ist natürlich trotzdem ein absoluter Riesen-Fuck-up. Das muss man erstmal so sagen.
Ja, ne? Genau. Also mit den Informationen, die wir jetzt genannt haben, ist es natürlich schon problematisch, dass man jetzt Offline-Brute-Force-Attacken fahren kann auf diese Container. Das heißt, Angreifern sind eben diese verschlüsselten Container mit allen Secrets, also Passwörtern, Geheimnissen drin, in die Hände gefallen. Und die können jetzt versuchen, die Passwörter zu erraten, ohne dass sie irgendwie von einem Rate-Limiting bei LastPass aufgehalten werden. Irgendwie, dass da gesagt wird, nee, du darfst jetzt erstmal nicht mehr weiter probieren, du hast jetzt schon 10 Versuche gehabt oder wir unternehmen was oder wir fragen erstmal nach, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht, sondern die können sich ein gigantisches Grafikkartencluster mieten oder bauen und in hoher Schlagzahl einfach durchprobieren, die Passwörter zu erraten. Und gerade wenn man eine nicht so starke Passphrase verwendet hat, stehen die Chancen natürlich ganz gut, dass die Daten, also die Klartextdaten, entschlüsselt werden können.
Ich finde das ein schönes, also eigentlich ist es ein schöner Vorfall, weil immer wenn ich den Leuten auch so erzählt habe, ihr müsst einen Passwortmanager nutzen, ja, warum muss ich das? Naja, wenn es gibt genügend Probleme, wo mal bei irgendeinem Webshop die Daten dann weg sind und wenn du dann das Passwort bei 5 anderen Webseiten noch benutzt hast, dann kann sich ein Angreifer eben auch bei 5 anderen Webseiten einloggen. Und dann kam auch bei sowas kam immer dann die Frage, ja, was ist denn mit online? Ja, und ehrlich gesagt, da gab es bisher noch nicht so einen richtigen Vorfall, wo man sagen könnte, ja, guck, da das und das ist passiert. Man hat da, also ich habe halt gesagt, ja, also ich hätte ein schlechtes Gefühl. Erstens, weil natürlich der Betreiber selber auch in der Lage wäre, so Brute-Force-Angriffe durchzuführen. Also ich brauche ein großes Vertrauen, dass ich sage, okay, welchen Provider jetzt immer muss ich vertrauen, dass der nicht sagt, ach, ich probiere jetzt einfach mal alle Passwörter durch und schau mal, dass ich diesen Container aufkriege und dann ist es ja bestimmt ganz lustig. Vielleicht gibt es ja da jemanden, der ein paar Bitcoins irgendwie für uns übrig hat als kleine Spende. Also ist nicht passiert, aber ist natürlich ein Angriffsszenario, was existiert. Deswegen, da hätte ich immer schon ein schlechtes Gefühl. Und Cloud heißt halt der Computer von anderen Menschen. Das heißt, ich speichere meine Passwörter, die verschlüsselten Passwörter, eben auf einem anderen Computer. Und jetzt kann man halt sagen, ja, guck, nee, LastPass ist genau das passiert. Der Container ist abhanden gekommen. Und jetzt, wenn du das Masterpasswort nicht wirklich, wirklich gut gewählt hast, dann ist man in der Lage, jetzt an die Passwörter zu kommen. Und es gibt jetzt offiziell auch eine Anzeige gegen LastPass, weil angeblich einer der Benutzer 53.000 US-Dollar in Bitcoins verloren hat. Der hat wohl, also das ist jetzt natürlich, also die Anzeige heißt ja nicht, dass das noch wirklich so passiert ist, aber laut den Berichten gehört er zu den Betroffenen dazu. Er hatte aber auch ein 12 Zeichen langes Passwort gehabt und auch ein Passwort nach den Empfehlungen von LastPass. Mhm. Und er weiß nicht, wie es passiert ist, aber er hat da seine Zugangsdaten zu irgendeiner Krypto-Wallet drin gehabt und jetzt sind diese Bitcoins sind weg. Und jetzt hat er dort eben Anzeige erstattet, weil er eben 53.000 US-Dollar in Bitcoins verloren hat.
Ja. Ich denke, da ist es natürlich sehr schwer zu beweisen quasi, dass es wirklich über diesen LastPass-Vektor geschehen ist, weil er wahrscheinlich schwer nachweisen kann, dass er die nie irgendwo anders gespeichert hat. Mhm. Genauso könnte sein lokales System kompromittiert gewesen sein und sie sind so dran gekommen. Es könnte ein Inside-Job von dem Crypto-Wallet-Betreiber gewesen sein, wenn es jetzt irgendwie eine Börse war. Stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Das war aber nicht der Bitcoin-Core-Entwickler, dem sein Wallet geräumt wurde neulich. Nee. Es waren ein paar mehr.
Nee, genau, der hat, glaube ich, auch ein paar mehr gehabt, ja.
Ja, okay, anderes Thema.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sehr spannender Vorfall.
Auf jeden Fall.
Ein Punkt, der jetzt noch rauskam, oder zwei Punkte noch, die ich eigentlich ganz interessant fand. Technisch gesehen hat LastPass ja die PBKDF2 eingesetzt. Mhm. Also die Password-Based Key Derivation Function.
Ja.
Da haben wir auch drüber gesprochen in... Haben wir eine Passwortfolge oder war das Authentifizierung? Ne? Ja, genau. Ja. Genau, da haben wir darüber gesprochen, dass wenn man Passwörter speichert, als Anbieter quasi, Kundenpasswörter, speichert man die natürlich nicht im Klartext, sondern in einer gehashten Form. Und auch da bietet es sich an, nicht einfach nur einen billigen Hash zu nehmen, einen MD5, weil da eben sehr schnell durchprobiert werden kann, sondern eine Funktion zu verwenden, die etwas länger braucht, die etwas komplexer ist, für die es keine bekannten Abkürzungen gibt, damit selbst wenn der Hash mal jemandem in die Hände fällt und er möchte Passwörter durchprobieren, ob man beim selben Hash landet, das mehr Zeit kostet. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sinnvolle Maßnahme, weil es ist zeitlich jetzt performancemäßig nicht super kritisch, wenn der Benutzer sich mit seinem vermeintlich richtigen Passwort einloggt, macht er das in der Regel einmal und dann ist es halb so wild, wenn das halt ein paar hundert Millisekunden sogar kosten würde, theoretisch. Wenn ein Angreifer aber große Massen an Passwörtern durchprobieren will, bremst ihn das halt sehr stark aus, sogar wenn er Offline-Brute-Forcing machen kann, wie jetzt hier in dem Fall. Und bei dieser PBKDF2-Funktion kann man eine Anzahl an Iterationen mitgeben, die wesentlichen Einfluss darauf hat, wie lange so ein Durchgang, ein Passwort probieren eben dauert. Und da war LastPass auch nicht optimal aufgestellt. Ich habe in einem Artikel gelesen, das Default, was sie haben, war irgendwie was mit 100.000 Iterations. Mhm. Und die OWASP-Empfehlung ist aktuell, glaube ich, sogar schon 300.000. Mhm. Das heißt, die bieten einen Passwortmanager an, der sehr sensible Daten der Nutzer speichert und haben dann einfach eine gute Funktion dafür gewählt, aber auch noch die Iterationszahl deutlich geringer gehalten, als die OWASP das empfiehlt. Mhm. Das ist schon eine unschöne Entscheidung. Und dann gab es auch noch irgendwie viele User, die sich gemeldet haben. Man kann tatsächlich die konfigurierte Iterationszahl in seinen LastPass-Settings, wenn man eingeloggt ist, wohl einsehen. Und je nachdem, wie alt dein Account war, war die Zahl noch deutlich geringer. Und da war irgendwie, also ganz frühe LastPass-Kunden haben tatsächlich noch Screenshots gepostet mit einem Iterationscount von 1. Und es gab da wohl Bemühungen von LastPass, das abzugraden, aber das wurde wohl nicht stringent über alle Kunden durchgezogen. Und das ist natürlich sehr fatal. Ja. Also da muss ich jetzt an den Kollegen denken, der da seine Bitcoin jetzt verloren hat. Wenn er wirklich LastPass-Kunde der ersten Stunde ist und da so einen Iterationscount von 1 hatte, dann sind vermutlich auch 12 Stellen schon irgendwie machbar, wenn man genügend Hardware draufschmeißt. Das ist ja eine verrückte Dimension. Einfach 1, wenn die OWASP 300.000 empfiehlt.
Genau.
Unschön.
Ja, man darf, also wir können vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnen, dass PBKDF2 eigentlich auch nicht optimal ist, weil es gibt bessere Verfahren, die besonders, weil also ein Angriffsvektor, der einfach heute existiert, ist, dass wir spezialisierte Hardware haben. Wir haben Grafikkarten, die das sehr, sehr schnell sehr viele Dinge parallelisiert durchführen können. Wir haben ASICs, die extra dafür gebaut sind, um nur eine einzige Sache zu tun. Und wir hatten in dieser Authentication-Folge auch Argon 2 diskutiert. Gewinner der Passwort-Hashing-Competition. Das eigentlich ist ganz spannend, weil vorher hat sich irgendwie keiner wirklich für Passwort-Hashing interessiert. Man hat eben noch eine normale Hash-Funktion genutzt und das war eben, und erst eigentlich, als diese Competition ausgerufen wurde, so, vielleicht sollte man uns doch Gedanken machen, dass das Passwort-Hashing ein besonderer Einsatzbereich ist. Und der Gewinner aus dieser Competition, der Juli 2015, glaube ich, feststand, war eben Argon 2 von Alexander Biukov und noch ein paar weitere von der Universität Luxemburg. Und die haben auch GPU und ASIC Inefficiency integriert. Das heißt, du hast im Prinzip bei Argon 2 drei Stellschrauben, die du einstellen kannst. Du könntest jetzt auch sagen, ich nehme einfach den Default und fertig aus. Aber im Prinzip hast du drei Stellschrauben. Die erste ist Execution Time. Also wie lange soll das, also das sind auch die Anzahl der Iterationen, ähnlich wie bei PBKDF2. Dann wie viel Speicher wird gebraucht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst da eben auch einstellen, dass für diese Hash-Funktion jetzt einfach mal 5 GB an Speicher gebraucht wird, um das dann zu erzeugen. Und das ist eben die Besonderheit, auch the degree of parallelism. Also das heißt, wie viele Threads müssen genutzt werden, um diesen Hash zu erzeugen. Also diese drei Stellschrauben hast du. Und im Prinzip, wenn du den Default-Wert nimmst, also es gibt, will jetzt da nicht zu tief rein, ich weiß gar nicht, ob wir da so tief auch in der Folge reingegangen sind. Es gibt da auch, Argon hat drei verschiedene Modi, das ist D, I und ID. D ist Passwort dependent, das heißt, da maximierst du die GPU und ASIC Resistance. Aber es gibt wohl eine mögliche Side-Channel-Attack, wenn du Zugriff auf den Speicher hast.
Okay.
Und das war den Leuten klar, deswegen gibt es jetzt nochmal eine I-Variation, wo es independent ist von diesem Speicher. Dann ist es aber nicht mehr optimal für diesen GPU und ASIC Resistance.
Okay.
Und deswegen gibt es so eine Hybrid-Version, das ist die ID. Also im Prinzip kann man Argon 2 im Default mehr oder minder lassen und kann das noch ein bisschen auf sein Ding einstellen, aber das ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte. Und dieses, besonders diese GPU und ASIC Resistance hat PBKDF2 eben nicht.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich nicht optimal. Besonders, also ich meine, der Punkt ist, das ist deren Hauptbusiness. Das heißt also eigentlich, das ist deren Core. Ja, also da muss ich doch gucken, was ist das absolut sicherste Verfahren, damit ich meine Kunden schütze. Und dann muss ich sagen, okay, das ist leider nicht PBKDF2, sondern das ist vielleicht Argon 2 und dann muss ich dieses System updaten.
Ja. Und vor den Iterations mal ganz abgesehen, die viel zu niedrig angesetzt waren für das, was sie anbieten, Auf jeden Fall. Also das war halt sogar unter Best Practice und das kannst du halt nicht machen, exakt. wenn dein Job ist, sensible Kundendaten zu managen.
Und ich weiß nicht, bei mir, ich habe jetzt keine verifizierten Stellen dafür, aber bei Mastodon ist irgendwie so vorbeigeflogen, dass wohl teilweise die URLs und die Notizen zu den URLs nicht verschlüsselt wurden. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schlechte Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Passwortmanager die Notizen teilweise dazu nutze, um die alten Passwörter zu speichern, weil es oftmals, weiß ich nicht, ich speichere mir die immer noch mal, um sicher zu gehen, falls kann. Ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwo ein Fuck-up, wo es dann doch nicht funktioniert hat und ich hatte meinem Passwortmanager schon das neue Passwort gespeichert und dann musste ich halt den Account wieder zurücksetzen. Deswegen speichere ich, also ich glaube, da könnten schon sehr sensible Informationen auch gespeichert werden.
Definitiv.
So Passwort, so diese Fragen, die auch oft kommen, so
genau.
Wie hieß dein Hund?
Was ein super schlechter Mechanismus ist.
Absolut, genau.
Technisch sollte gar nicht mehr angeboten werden. Wenn das angeboten, also ich hasse diese Dienste, die es sogar enforcen, wo du nicht mal sagen kannst, ich will das nicht, geh weg. Es ist sinnvoll, auch einfach zufällige Passwörter zu erzeugen und die da reinzupacken. Weil der Mechanismus natürlich super angreifbar ist, weil es viele Leute gibt, die diese Informationen erraten oder rausfinden könnten. Aber ja, du hast recht. Also Notizen dann nicht verschlüsselt zu speichern, das ist wirklich, ist auch der totale Wahnsinn. Also vor allem, warum, wenn diese Infrastruktur doch besteht, warum nicht dann das gesamte Ding in den Container packen, verschlüsselt rum und fertig. Das, viel Fragwürdiges ist jetzt aufgepoppt in dem Vorfall, das stimmt.
Also, unser Tipp, speichert das einfach entweder in eurer eigenen Cloud oder nutzt das einfach lokal. Also entweder synkt ihr die Datei irgendwie im Hintergrund, aber dann habt ihr es auf eurem System und dann gibt es einfach diesen Angriffsvektor nicht, dass irgendjemand bei LastPass eingreift. Weil der Punkt ist natürlich auch der, wenn man so sich ein bisschen Gedanken macht zwischen einem Angriffsvektor, vielleicht mag ich jetzt als, was weiß ich, Einzelperson jetzt nicht im Ziel von Angreifern sein. Aber LastPass ist einfach ein riesen Unternehmen.
Definitiv.
Das heißt, dort ist die Wahrscheinlichkeit oder das Interesse von Angreifern einfach um ein riesengroß. Ja. Und wenn ich dann so einen Dienst nutze, das ist einfach eine schlechte Idee. Also besonders für sowas.
Definitiv. Ja, das kann natürlich jetzt auch nicht jeder machen, irgendwie, ne? Lokal und in einen eigenen Cloud-Sync. Und also ich denke jetzt an Leute, die technisch nicht so affin sind. Die sollten natürlich trotzdem irgendwie einen guten Passwortmanager haben und die möchten vielleicht auch irgendwie eine Synchronisierung haben, dass sie ihre Credentials auch auf dem Telefon haben und auf dem und dann ist natürlich so ein Cloud-Passwortmanager die simpelste, also Usability-technisch die simpelste Möglichkeit und ich würde auch nicht davon abraten, weil die Alternative dazu ist, ich nutze überall dasselbe Passwort und das ist natürlich katastrophal.
Richtig, exakt, ja.
Es würde sich vielleicht nur anbieten, jemanden, der affin ist, zu fragen, ob er vielleicht eine Empfehlung hat für solch einen Service.
Ja.
Weil auch bei LastPass gab es auch schon ein paar kritische Meinungen vor dem Breach. Wenn man sich mal ein bisschen umgehört hat oder gesucht hat. Und es gibt andere Anbieter, die da deutlich ernster mit der Situation umgehen, denen bewusst ist, also nicht wie LastPass, sondern denen bewusst ist, wir speichern super sensible Dinge hier, die auch versuchen, irgendwie alles abzusichern und die auch irgendwie ein Team haben, was State-of-the-Art-mäßig hinterher ist. Irgendwie gibt es neue Funktionen, die wir nutzen sollten.
Du hast schon so eine Firma im ich merke schon, du hast da schon.
Ich möchte jetzt hier nichts droppen, weil ich hatte vorher angefragt und nach einem Sponsoring und
wir
wollten uns nichts geben, weil wir nur 8 Hörer haben.
Ja,
und deswegen werde ich die jetzt auch einfach nicht nennen.
Ja. Das ist richtig so.
Nee, ich will da jetzt keine harte Empfehlung geben. Es gibt aber Anbieter, die tatsächlich auch sehr umfangreiche technische Whitepaper veröffentlichen, wie sie das alles im Detail bewerkstelligen, die man, wenn man ein bisschen Hintergrund hat, auch sehr gut lesen und verstehen kann. Und das gibt deutlich mehr Konfidenz, dass die Situation deutlich besser aussehen würde, selbst wenn bei denen mal eingebrochen wird und die verschlüsselten Container abhanden kommen.
Mhm.
Ja. Also,
es gibt ja zum Beispiel auch Fälle, die dann über solche Systeme auch abgedeckt werden, wie zum Beispiel, dass eine gewisse Abteilung oder eine Gruppe Zugriff auf gemeinsame Passwörter haben muss. Mhm, ja? Und genau. Sowas ist natürlich mit einem lokalen System deutlich schwieriger zu bewerkstelligen. Also dass dann eine Abteilung, die IT-Abteilung braucht irgendwie einen Zugang für ein System oder so und dann ist dann dieses Passwort da drin gespeichert. Und sowas genau. Lässt sich halt mit einem System und synchronisiert sehr schlecht abbilden. Also dieser Use Case ist schwierig. Mhm.
Und sogar das gibt es Passwortmanager, die da Szenarien gut gelöst haben, dass quasi der Teamadministrator sogar die Passwörter für die Mitarbeiter zurücksetzen kann.
Mhm.
Also wenn du als Privatperson bei diesen Anbietern bist, ist ja häufig, wir haben dein Passwort nicht, so dein Masterpasswort, wenn dir das abhanden kommt, dann ist die Nummer durch. Wir können deine Daten nicht wiederherstellen, was ja auch sinnvoll ist, weil du willst ja auch, dass sie deine Daten nicht sehen können und so. Im Firmenkontext vielleicht ein bisschen ungünstig, falls jemand dann sein Masterpasswort verliert, dann wäre der Zugriff für immer weg irgendwie. Und sogar da gibt es dann schon Möglichkeiten, dass es Teamadministratoren gibt und die Vaults der User werden dann zweimal hochgeladen, einmal mit dem Key des Users verschlüsselt, aber nochmal mit einem, den zum Beispiel dann irgendwie auch der Administrator hat und pflegt oder der an seinen Credentials dranhängt und daraus errechnet werden kann. Das sind alles gelöste Probleme und also ich würde jetzt nicht komplett davon abraten, gute Cloud-Passwort-Manager zu verwenden. Aber ja, halt gute.
Genau, also wenn die Alternative ist, keinen zu benutzen, dann ist natürlich also dann lieber das. Ne? Also das ist natürlich alles schlimmer, als überall das gleiche Passwort zu verwenden. Mhm. Das ist absolut korrekt. Ne? Genau, dann lieber sowas. Wobei es ist halt ein schöner dokumentierter Fall, wo man jetzt sagen, ja, aber guck mal, LastPass, das ist eine schlechte Idee. Also entweder machst du dir darüber gut Gedanken, wie du das lösen willst, aber vorher gab es diesen Vorfall nicht. Also das ist halt auch mal ganz nett, dass man jetzt sagen kann, ja, aber was ist wenn? Und das Problem ist natürlich auch, das hat irgendwie, glaube ich, Bruce Schneier auch irgendwie in seinem Blog nochmal gemutmaßt, dass die Passwörter vermutlich die Masterpasswörter auch nicht die allerbesten sind, weil man sie halt unter Umständen häufig auch eingibt. Ja, das heißt also, das ist ja auch so ein ganz kleines bisschen die Idee, man hat irgendwie ein Passwort, was man sich merkt, ja, und dann kann man Zugriff auf ganz komplizierte 40 Zeichen lange Passwörter oder noch länger irgendwie kann man dann nutzen, ne? Genau, ja, also es ist ein spannender Vorfall eigentlich.
Es ist ein spannender Vorfall und das Thema ist auch weiterhin schwierig, müssen wir mal schauen, wie weit FIDO 2 irgendwann mal ist und Passwordless Authentication.
Genau. Ja, aber halt. Es gibt auch schon Passwortmanager, die auch einen zweiten Faktor noch mit integrieren. Ne? Also wo man sagt, okay, du brauchst dabei jetzt noch irgendwie dein FIDO 2-Key, um dann deinen Passwortmanager nochmal zu nutzen. Ne? Das wäre jetzt auch besonders bei so einem Online-System, ja, da hätte man sich vielleicht auch schon Gedanken machen können.
Ja, das stimmt. Wäre sicherlich auch möglich, das mit in die Verschlüsselung des Vaults einfließen zu lassen, ne? Anstatt das jetzt einfach für den Zugriff quasi beim Online-Dienst einzuführen, sondern ja, genau.
Also wenn das dein Core-Business ist, dann kann man da ein bisschen Hirnschmalz, glaube ich, reinstecken und kann sagen, wie kriegen wir das so hin, dass es wirklich richtig, richtig sicher ist.
Definitiv.
Und dadurch, dass das Witzige ist, es ist ja auch nicht nur. Also du speicherst das ja nicht bei den Servern von LastPass, sondern es ist natürlich irgendwie ein Cloud Storage von Amazon, glaube ich, war es sogar. Das ist natürlich nochmal auf jemand anderen seinen Rechnern. Ja, und ich weiß auch nicht, das ist ein Angriffsvektor, der eigentlich, den man wirklich, der existiert und den die von Anfang an hätten mit einplanen müssen.
Ne? Mhm. So ist es. Wo wir gerade bei Breaches sind. Da kam jetzt noch was, die Tage von Circle CI und von Slack. Auch beides unschöne Themen irgendwie. Circle CI hat mir gar nichts gesagt
Nee.
vorher. Ist so eine CI/CD Cloud-Geschichte. Also für Entwickler. Du kannst dann da Code hoch und dann kann das Pipelines durchlaufen und pusht und die werben auch irgendwie damit, dass sie von 1 Million Entwicklern verwendet werden und 30.000 Organisationen und haben tatsächlich irgendwie auch namhafte Logos auf ihrer Homepage vorbei fließen. Warte mal, wo habe ich es denn gesehen? Google, HashiCorp, Condé Nast, Asana, Peloton. Ja. Und Slack haben die meisten vermutlich schon mal gehört. So ein Chat-System mit Advanced Features. Ja, warte mal. Der Artikel kam mir eben erst vorbei. Bei Slack ist es in angeblich halb so wild auf den ersten Blick, weil sie sagen,
So wie im LastPass,
genau, das, genau, da wäre ich gleich auch noch drauf eingegangen, weil sie sagen, Produktionssysteme waren nicht betroffen, die Angreifer hatten nur Zugriff auf private Repos
ne?
von Slack selbst, aber auf keinerlei Kundendaten oder ähnliches. Ja, ich glaube, so hat es ja im August bei LastPass auch angefangen. Und im Dezember hieß es dann plötzlich, ach, hupsi, da ist doch irgendwie alles
Shit
weg.
is on fire.
Ja,
Ja.
genau. Das heißt, es ist noch gar nicht so richtig klar, ob da nicht noch mehr hinterherkommt, was ich für möglich halten würde. Vor allem in der, auch jetzt irgendwie die Art, in der das wieder herauskam, war auch schon wieder ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, am 5. Januar oder am 6. Januar hat man erst wirklich mitbekommen von diesem Statement von Slack, in dem sie selber geschrieben haben. Das Statement selbst ist aber auf den 31. Dezember 2022 datiert. Auch das Internet Archive hat das irgendwie nicht vorher gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das wirklich veröffentlicht wurde. Und es war auch schon wieder so eine nette Beschreibung. Ach so, nee, 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 das war bei Circle. Bei Circle ist mehr passiert als nur Zugriff auf den Source Code. Da haben sie tatsächlich auch alle möglichen Access Tokens revoked und alle Circle-Kunden müssen jetzt neue generieren. Also da waren sie definitiv tiefer drin. Und da auch wieder so Breach-PR-Thema. Auch dieser Satz war wieder sehr spezifisch irgendwie. Da haben sie sowas geschrieben wie mit dem wir konnten keinerlei Anzeichen finden, dass unerlaubte Zugriffe ab dem 29.12. stattgefunden haben oder so. Der Vorfall ist aber vom 23.12. irgendwie so in der Region, plus minus ein Tag. Und gleichzeitig haben sie allen ihren Kunden eine E-Mail geschickt, ja, checkt mal eure Zugriffslogs auf eure Pipelines in der Zeit von bis. Aber auch in dem Statement sehr vage nur und auch nur ab dann, wir können sagen, dass ab dann keine Zugriffe registriert werden konnten. Anstatt zu sagen, wir sehen hier einen Arsch voll Zugriffe, die vorher stattgefunden haben, finde ich auch immer so ein bisschen, weiß auch nicht, macht es auch nicht besser irgendwie. Und ich habe da jetzt echt keine Zahl, wie viele Leute sich dann davon blenden lassen und jetzt wirklich denken, ah, halb so wild. Wenn du den eigenen Kunden halt wirklich auch noch schreibst, yo, hier ist was im Argen, wir mussten alle Access Keys rotieren und ihr müsst neu anlegen und bitte checkt mal eure Access Logs in der Zeit von bis, dann ist ja klar, dass irgendwie vermutlich was vorgefallen ist und dass das auch irgendwie bekannt wird, auch wenn du in deiner offiziellen Pressemitteilung einfach nur sagst, keine Zugriffe ab dem 29. feststellbar. Das ist so, ja, überspezifisches Dementi.
Ja, richtig, genau.
Und ein Punkt, der mir noch ein bisschen Sorge macht, Zugriff auf die privaten Repos von Slack, also deren Source Code von Slack, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Zugriff auf Source Code dazu führt, dass Schwachstellen gefunden werden. Mhm. Halt viel leichter, als wenn du den Source Code nicht hast und im Blinden agierst und nur ausprobieren kannst. Da kannst du halt jetzt systematisch ein Source Code Review vornehmen und feststellen, ach, schau mal an, in dieser Routine prüfen sie dies und jenes nicht und hier steckt Folgendes drin. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht ein bisschen, also Slack, also sollte Slack jetzt Open sehr Source auf der Hut sein. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, einem gewissen Personenkreis zugänglich, aber noch nicht so richtig open. Mhm. Und das ist auf mehreren Ebenen bedenklich. Einmal natürlich Slacks Server-Komponenten. Mhm. Also ich weiß nicht, welcher Source-Code betroffen war. Das haben sie nicht so genau gesagt. Mhm. Interne Source-Code-Repos. Gehen wir mal davon aus, die Angreifer haben alles. Dann hätten sie ja einmal die Server-Komponenten, wo sie vielleicht nach Schwachstellen suchen könnten, um Slacks Infrastruktur zu kompromittieren. Und weitere Sorgen mache ich mir um den Slack-Client. Du kannst es aus dem Browser verwenden. Es gibt aber auch einen Standalone-Client. Das ist so eine Electron-App.
Genau.
Und da, ich habe den Eindruck, dass es besser geworden ist, aber bei diesen Electron-Apps gab es vor allem vor einigen Jahren viele Schwierigkeiten, weil das quasi so eine Art, ja, nicht so eine Art Browser, das ist ja ein Browser, also eine Browser-Engine, die sie in ein eigenes App-Korsett packen.
Aber ohne das Sandbox-System, ne? Du kannst ja auf die lokalen Daten und so zugreifen. Ist ja nicht wie der Browser, dass ein JavaScript, was bei dir läuft, jetzt, dass du nicht auf irgendwelche Daten zugreifen kannst. Ne?
Genau, teilweise. Ich glaube, dass sich das viel verbessert hat. Und ich habe auch schon Electron-Apps gesehen, die irgendwie auf einem Linux in ihrem eigenen Namespace laufen, zum Beispiel oder so. Aber anfangs gab es sehr viele Probleme damit, dass du quasi die Angriffsoberfläche eines Browsers hast, aber ohne erweiterte Sicherheitsfeatures, die Browsers schon ausrollen. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Da mache ich mir dann Sorgen um die Clients, die dann irgendwie die Electron-App von Slack betreiben. Und es ist ja eben ein Chat-System. Das heißt, du interagierst ja irgendwie doch schon mit Menschen, denen du vielleicht nicht zu 100% vertrauen kannst. Und das solltest du auch eigentlich nicht müssen können. Oder im Geschäftsumfeld, da werden dann ständig irgendwie Slack-Connects gemacht zwischen zwei Firmen oder irgendwer meldet sich mit irgendwas und sagt, ja, lass uns das mal im Slack klären. Könnte es passieren, dass wir dann in der Zukunft vielleicht Angriffe sehen, bei denen es halt reicht, irgendwie einfach eine malformed Slack-Nachricht jemandem zu schicken, um seine Electron-App zu kompromittieren. Genau, und wenn das dann nicht schön gesandboxed ist, hast du halt schon Zugriff auf das Client-System und
also ja, du meinst, unschön. Slack wird Pidgin 2.0. Also weiß Pidgin war ein Java-Client, der dann auch mit dieser LibPurple sehr, sehr viele Schwachstellen hatte, weil eben viel geparst werden musste. Ich erinnere mich da an Schwachstellen, wo komische Smileys zu Buffer-Overflows geführt haben.
Ja, das war wirklich
Dinge. Also schlimm. Genau, das ist halt so der Angriffsvektor. Ne? Du chattest mit jemandem, der schickt dir eine lustige Nachricht und plötzlich ist jemand auf deinem Rechner drauf. Ja, ja, unschön, ne?
Sehr unschön, ja. Ja, und auch dieses Ganze dann angeblich schon seit einer Woche, der Blogpost, wann er wirklich erschienen ist, vermutlich dann jetzt erst, so wie es scheint, aber das kann ich jetzt nicht sicher sagen, wirkt auch alles schon wieder. Ja. Ich wäre nicht verwundert, wenn da nicht irgendwas nachkommt. Entweder in der Form von LastPass, das heißt, upsi, doch mehr als nur Source Code, oder eben jetzt mehr Schwachstellen gefunden werden, die irgendwie in the wild genutzt werden, bevor Slack reagiert oder reagieren kann. Ja, guten Tipp an Slack, falls ihr das nicht eh schon macht, kauft euch mal professionelle Source Code Audits für allen Code, der abgehauen ist, und nehmt mal bitte Geld und Manpower in die Hand, da alles zu fixen, was da vielleicht drin schlummern könnte, was man findet und was fixbar ist. Was natürlich immer noch kein Garant ist, dass man alles findet, aber ein gutes professionelles Source Code Review gibt schon hat schon etwas Aussagekraft. Mhm. Da kann immer noch was drin schlummern, aber wenn da offensichtliche Probleme drin schlummern, dann stehen die Chancen ganz gut, dass die gefunden werden, wenn man einen gescheiten Anbieter wählt. Ja.
Mhm. Auf jeden Fall. Da ist nichts bekannt, oder? Weil es gibt ja einige Krypto-Messenger, die dann auch öffentlich, die dann so ein paar Mal auch so einen Bericht veröffentlichen, so guck mal, wir haben das gemacht. Also da ist nichts bekannt, ne? Dass die,
weiß ich nicht, habe ich jetzt aber auch nicht nachgeschaut.
Also bei Krypto-Messengern weiß ich, die veröffentlichen ja teilweise den Bericht, ne? Die sagen dann so, guck mal, wir haben das machen lassen und so.
Mhm.
Also Threema war zum Beispiel ja auch die, als sie auch noch nicht Open Source waren, haben sie ja zumindest so versucht zu sagen, ja, aber guck mal, wir haben jetzt, da guckt mal jemand drüber und die haben ein paar Kleinigkeiten gefunden, ist nicht schlimm, das haben wir direkt gefixt und genau das machen wir jetzt irgendwie so alle paar Jahre oder sogar jedes Jahr lassen wir da jemand drüber gucken, damit wir da alles tun.
Ja. Ich habe gerade ein Security White Paper von Slack gefunden. Steht dasselbe wie immer, ISO-zertifiziert, alles
natürlich,
mögliche.
Natürlich, zertifiziert sind sie alle.
Security Officer, der überall guckt und so. Und
klar.
Alles verschlüsselt, TLS, Data Address, die machen alles. Ja, da steht aber bestimmt gleich irgendwie, dass die regelmäßige Pentests und Source Code Audits machen.
Ja, ja.
External Validation, yo. Hm? Security Compliance, Penetration Testing. Ja, Application Level and Infrastructure Level.
Das kann aber ja natürlich auch bedeuten, dass da von jemand draußen mal einen Schwachstellenscanner durchlaufen lässt, um zu gucken, ob sie nicht irgendwie einen Telnet-Port offen haben, ne?
Ja, das glaube ich aber tatsächlich bei Slack nicht. Ich glaube, die werden das schon wohl mal öfter machen und
Aber das, was, wie hast du das, kannst du das nochmal vorlesen? Weil das, also External Penetration Test muss jetzt, also das würde ich jetzt nicht als Source Code interpretieren, weil das ist erstens
nee,
intern.
Nee, das stimmt. Nee, Source Code Level nicht. Also genau, was sie geschrieben haben im White Paper zu Penetration Testing. In addition to our compliance audits, Slack engages independent entities to conduct application level and infrastructure level penetration tests at least annually.
Okay.
Ja, also mindestens jährliche Pentests, aber Source Code Review steht hier tatsächlich nicht
explizit
drin.
Das könnte man jetzt darunter subsumieren irgendwie, aber muss jetzt auch
nicht sein. Ja. Ich glaube, sie würden es reinschreiben, wenn sie es machen würden.
Ja, schon.
Weil
ja,
das
schon.
Liest sich ja immer gut. Du hast große, namhafte Kunden als jemand wie Slack. Da willst du im White Paper eigentlich alles, was du irgendwie an Aufwänden treibst, in die Richtung dann nennen. Ja. Vielleicht machen sie das auch intern. Slack ist nicht klein. Vielleicht haben die auch ein großes Security-Team.
Wir machen
weiß
Code-Reviews.
Sollten die mal machen. Ja, da drückt einer Approve, ne? Im GitLab irgendwie, bevor gemerged wird. Und
wenn es 3 Zeilen sind, gibt es 5 Kritiken. Wenn es irgendwie 100 Zeilen sind, sagt okay.
Ja, genau das, ja.
Passt.
Ja. Genauso passiert es wahrscheinlich.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Aber ja, Slack macht ruhig mal
ein
anständiges Source Code Review.
Ja. Mit was machen wir weiter?
Also.
Ich hab noch eine andere Sache, wo ich reden möchte. wir müssen reden.
Dann leg mal los.
Wir hatten ja schon mal eine Folge über Viren und Würmer, das war 0xe, wo wir dann auch über Antivirensoftware gesprochen haben. Es ist mittlerweile ein neuer Trend entstanden, dass Antivirensoftware nicht reicht, sondern dass da mehr advanced Sachen noch zusätzlich integriert werden sollten oder müssten. Und das wird jetzt, glaube ich, unter dem Begriff Endpoint Detection and Response, EDR-Systeme, zusammengefasst. Also Endpoint Security Lösungen nennt man das Ganze. Das heißt, es wird nicht noch so nach den klassischen Patterns irgendwie, ich gucke quasi die Datei, die Checksummen und schaue, ob da was Bekanntes dabei ist. Ich meine, auch Antivirensoftware hat ja mehr gemacht. Die haben ja auch den Netzwerkverkehr protokolliert, neue Dateien angelegt werden. Also da war ja auch mehr als nur dieses Pattern. Aber man hat jetzt quasi noch so ein System, was beispielsweise auch nach Systemaufrufen prüft. Und wenn der plötzlich merkt, da werden jetzt irgendwie ganz viele Dateien geöffnet und dann werden Sachen verschlüsselt, dass der dann unter Umständen früher eingreift und sagt, Moment, da sperre ich jetzt mal das System ab. Also es ist so ein...
Warte mal, verschlüsseln ist doch gut. Wir wollen doch immer alles verschlüsseln.
Ja, genau. Es gibt ja, also ich glaube, so aktuell Nummer eins, wovor alle Angst haben, ist Ransomware. Ne? Also wenn irgendjemand reinkommt in das System und plötzlich alle Daten verschlüsselt und die Backups, diese Backup-Strategie nie wirklich überdacht wurde, dann haben halt moderne oder Unternehmen überhaupt ein Riesenproblem.
Aber genau, das sind doch diese Ethical Hackers, ne, die das machen.
Kommt auf die das Firma drauf an. Ne?
Die sehen dann, die Sicherheit hier ist nicht gut, ich kam hier super einfach rein,
ja. Dann
rolle ich erstmal ein bisschen mehr Krypto aus. Ne?
Genau.
Dass die, dass die Daten nicht so leicht wegkommen. Richtig. Oder wenn sie wegkommen, wenigstens verschlüsselt sind.
Ja.
Ja.
Und die wollen halt für einen Aufwand einfach einen kleinen Obolus haben, damit halt würden den Private Key halt nur rausrücken, wenn dieser Obolus bezahlt wird. Also,
verstehe.
Ja,
okay.
Also kleine Dienstleistung kann man
sagen. Ja. Das ist aber auch mehr, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie üppiges Gehalt für die Arbeit, das ist mehr eine Aufwandsentschädigung.
Ja, richtig, genau. Also nur damit die Fixkosten halt irgendwie gedeckt sind, so Strom
verstehe.
Und Ja,
wobei die Krypto-Operation ja das Opfer zahlt, weil das ja auf deren System verschlüsselt wird. Aber ist schon okay.
Strom für den Computer, ja.
Machen die Welt ein Stück sicherer, ne?
Also ich glaube, Ransomware ist das, was aktuell, wo jeder einfach richtig Schiss hat. Ne? Dann, und das Problem ist auch, dass die meistens halt über Phishing agieren. Und wenn jetzt ein Unternehmen mit, sag ich mal, ein paar Tausend oder müssen nicht mal ein paar Hundert Mitarbeitern hast, statistisch drückt da einmal mal irgendjemand drauf und ist gerade echt im Stress und gibt irgendwo seine Daten ein und dann ist eigentlich sind diese Angreifer meistens schon drin und dann kommt es drauf an, ob ist da was zu holen, ja, nein, und dann kann es sein, dass das eben noch ein bisschen weiter, dass da Leute weiter operieren, sich schauen, dass sie das lateral dann ausbreiten, im System weiter ausbreiten und so weiter und so fort und irgendwann ist dann das Kind im Brunnen gefallen und alles ist verschlüsselt. So, und statt sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie man diesen Angriffsvektor reduziert, kann man jetzt einfach an jedes Endgerät, das heißt also jeden Client irgendwie, einen Endpoint Detection und Response installieren und dann hat man das Problem einfach gelöst. Ja, also das ist super einfach. Ich weiß gar nicht, warum so viele Unternehmen da ein riesen Problem haben. Jetzt ist, wir hatten ja damals schon diskutiert, wir hatten ja auch gesagt, aus technischer Sicht ist Antivirenprogramme sind irgendwie sehr fragwürdig, weil sie laufen mit den höchsten Privilegien, die so laufen. Sie müssen alles parsen. Also wenn du jetzt keinen PDF-Reader installiert hast, weil du sagst, oh, da sind auch mal Security-Schwachstellen drin, aber hast einen Antivirensoftware, der hat trotzdem einen PDF-Reader oder einen Parser integriert, weil er quasi diese Daten parsen muss. Also im Prinzip wirst du nicht sicherer, wenn du da den PDF-Reader deinstallierst, weil dein Antivirensoftware das auch parsen kann. Also genau, der kann einfach alles PDF, parsen.
Jedes obskure Format, was irgendwie existiert. Und es ist ja dann teilweise noch schlimmer, dass eine Datei, die du erhalten würdest, wo du sagst, fischige Source, also fischige Herkunftsquelle, die öffne ich mal nicht. Wenn du Glück hast, dann hat dein Antivirenscanner schon zugeschlagen, weil das einfach in deiner Mailbox drin liegt und hat die dann schon für dich gepasst
und schon
ist dabei hops genommen worden.
Genau, richtig.
Also es gibt eine sehr starke Kehrseite. Ja.
Genau, aber es ist, also das Problem ist, so IT, die findet das immer total toll. Oder es wird auch eigentlich, auch wenn du jetzt irgendwie Zertifizierung ist, überall brauchst du eine Antivirensoftware. Also es geht gar nicht ohne, wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte eigentlich eher weniger, dann kriegst du halt einfach keine Zertifizierung. Also das ist einfach in dieser Industrie ist das einfach, geht's nicht ohne irgendwie. Ja. Und da, man muss halt da einfach, also der einzige Fall, für den es was hilft, ist, wenn du ein veraltetes System hast und wirklich Software ausführst, Malware ausführst, die bekannt ist. Für diesen Fall könnte es sein, dass dein Antiviren-Ding sagt, oh Moment, das hat eine komische Checksumme, das weiß ich, das ist irgendwie eine Malware, das werde ich jetzt nicht ausführen. Ja? Aber ich finde diesen Teil irgendwie so klein, weil das kann man ja durch anständiges Patch-Level irgendwie in den Griff bekommen. Das kann man, ja, keine Ahnung. Wir hatten ja schon in dieser Folge ausführlich darüber diskutiert. Aber jetzt gibt es eben noch einen Punkt. Also es reicht jetzt nicht, Antivirensoftware zu installieren. Mhm. Nein, du brauchst auch noch die volle Intelligenz von Machine Learning mit integriert.
Mit Cloud und allem, ne?
Mit allem. Also wirklich richtig gut.
Nice.
Da ist alles drin, was man so braucht, damit man man hat ja bei verschiedenen Ransomware, war ja eines der großen Probleme, dass das so polymorphe Codebasis war. Das heißt, die Struktur von dem, also du hattest keine Signatur, die du nutzen konntest, die hat sich nämlich regelmäßig verändert. Und damit war es eben für Antivirenprogramme nicht mehr in der Lage, diese Ransomware oder diese Malware da zu identifizieren. Ein weiterer Punkt, warum das vielleicht doch nicht so eine tolle Idee ist. Und diese Systeme sagen, ja, das ist jetzt hier mit Machine Learning, kann das alles detektieren. Ja? Wo ich nicht davon überzeugt bin. Also ich aber okay. Aber ich möchte jetzt, weil ich kein richtig großer Freund davon bin, freue ich mich immer wie ein kleines Kind, wenn Leute da Schwachstellen drin finden. Ja?
Ja.
Und dann sagen so, guck mal, wir haben da jetzt was gefunden. Und ich finde auch, das ausgenutzt wird, finde ich auch super kreativ und super spannend. Es lässt sich auch, glaube ich, relativ einfach erklären. Also es gab eine Person, also genau, wir haben jetzt mal kurz erklärt, was dieses Endpoint Security macht. Also da ist jetzt noch mehr Voodoo drin, was mich wundert, weil du kannst zum Beispiel ja nicht mal eine VIN, also wenn du jetzt Microsoft Windows mit einem Antiviren-Software-Hersteller XY installiert hast und du hast eine Linux-VM und du startest da drin Nmap, um zum Beispiel mal deinen Server zu scannen, zu Port scannen, das wird nicht funktionieren. Da wird dann plötzlich diese Antiviren-Software sagt dann, Attack, und würde das sofort sperren, was natürlich auch eine dumme Idee ist, weil, ja, dann kannst du halt nicht mal deine eigene Security prüfen. Also da ist schon, bei Antiviren-Software ist schon sehr viel Voodoo mit drin, aber jetzt brauchen wir neben der normalen Antivirus eben auch noch so eine Endpoint-Security-Lösung. Genau. So, und da hat jemand, von Safe Breach hat eben einen Exploit in diesen Endpoint-Security-Lösungen gefunden. Verwundbar sind Defender for Endpoint, Sentinel One, EDR, Trend, Micro, Apex One, AVAX, Antivir, AVG, Antivir und noch einige mehr.
Ja. Also das ist ja herstellerübergreifend komplett.
Ja, es gab ein paar, die sind nicht davon betroffen. Aber das war so eine Lösung, wo niemand dran gedacht hat, dass das ein Angriffsvektor ist.
Okay, ich war eben schon neugierig, aber jetzt bin ich richtig hooked.
Jetzt bist du richtig neugierig, ja.
Ja, was haben die gemacht?
Also die Idee, und das Witzige ist, es lässt sich auch nicht erkennen, weil das System normal arbeitet. Also, wirst du gleich.
Jetzt sag schon.
Also, du machst Folgendes. Du legst eine neue Datei an und die EDR und Antivirensoftware, die scannt auch neue Dateien sofort irgendwie, was ist da drin, was geht da ab, kenne ich irgendwas. Mhm. Und die Idee, die du jetzt machst, ist, du erstellst eine neue Datei und pastest quasi Mimikatz mit rein. Das ist ein Programm, womit man Passwörter aus dem Memory dumpen kann.
Genau,
ne, von
auf Windows. Ja.
Auf Windows, genau. Das ist also ein Programm, was jede Antiviren-Software und Endpoint-Security-Lösung kennt. Und damit würde das System sofort anschlagen, ich muss sofort diese Datei löschen. Aber die Datei kann nur gelöscht werden, wenn darauf kein Zugriff erfolgt. Und wenn du die Datei noch offen lässt, dann kann die Datei nicht gleichzeitig gelöscht werden. Also Wenn du die Datei offen lässt, dann ist okay. da ja noch, dann kann dann kann die nicht gelöscht werden. So, und die Idee ist jetzt theoretisch, dass du sie, du erstellst die Datei, das System sagt, oh, die muss ich sofort löschen. Also wenn du da jetzt nicht mehr, wenn du die nicht mehr bearbeitest, dann werde ich die sofort löschen. Und die Idee ist, sie in der Zwischenzeit durch eine andere Datei auszutauschen. Somit, dass das System andere Dateien löscht, unter Umständen wichtige Systemdateien.
Ja? Okay.
Und genau, und das funktioniert jetzt wie folgt. Du erzeugst jetzt eine neue Datei, zum Beispiel in C temp, und dann nennst du dann also C temp Windows System 32 Drivers NDIS.sys, also okay. eine sehr, sehr wichtige Datei, aber es ist nicht die echte Datei, weil die liegt ja in Windows-System und du machst es jetzt in temp, schmeißt Mimikatz rein, dann erkennt das System und sagt, ich muss es sofort löschen und merkt aber, es kann es nicht löschen. Und was die meisten Software dann sagt, pass auf, dann reboote doch, danach kann ich es auf jeden Fall löschen. Und du hältst den Handle quasi offen und was du dann machst, du löscht das Temp-Verzeichnis und machst eine Verknüpfung von C-Temp zu C und rebootest dann. Und die Software Antiviren oder EDR ist natürlich super intelligent, Machine Learning hat sofort, oh, ich werde sofort die Datei löschen und löscht dann die Endes.sys im echten System. Und was du damit machen kannst, das ist ja das Tolle dabei, du kannst damit Dateien löschen, für die du gar keine Rechte hast, weil die AV-Software ja mit den höchsten Rechten auf einem System läuft. Das heißt, du kannst Antiviren-Software und Endpoint-Security-Lösungen als Data-Wiper nutzen, wo du verschiedene Sachen eben löschen kannst.
Das ist nett.
Ja, das fand ich eigentlich... wie gesagt, ich habe mich immer gefreut, wenn dann sowas geht. Und das Witzige ist, das lässt sich halt auch nicht, also wie willst du das erkennen? Das ist ja genau das Verhalten, was du von einer Security-Lösung erwartest. Ne? Da ist jetzt plötzlich eine Datei, die gelöscht werden soll und dann löscht es eben genau die Datei. Also die macht nichts anderes außer ihren Job.
Ne? Ja. Ich bin etwas verwundert, dass die Antiviren- oder EDR-Lösung nicht die Handles schließen kann, einfach mit den Berechtigungen, mit denen sie läuft. Mhm. Also ich hätte erwartet, ich wäre nicht überrascht, wenn solch eine Lösung dir einfach die Datei unterm Arsch wegballert, wenn es irgendwie denkt, da wäre was nicht in Ordnung mit. Also ich würde denen das zutrauen. Aber vielleicht gab es auch einfach zu viele Beschwerden oder so.
Aber was ist, das Problem ist, du könntest das machen, du könntest sie auch löschen, aber wenn du den Handle ja noch offen hast und speicherst es wieder, wäre die Datei ja wieder da, ne? Also wenn du jetzt quasi den Buffer offen hast.
Ja, du musst die Anwendung auch killen.
Du müsstest die Anwendung dann auch direkt killen, die das öffnet.
Genau. Das hätte ich mir vorstellen können, du bist da im Editor, schreibst irgendwas, Antivirus erkennt halt irgendwie
deine Abschlussarbeit.
Mimikatz ist enthalten, weil du über Antiviren eine Arbeit schreibst. Bumm, ganzer Editor weg, Datei gelöscht,
Datei Antivirus gelöscht.
Sagt, dank mir später.
Ja.
Also du kriegst würde mich auch nicht Abschluss, wundern, aber. Wenn es so wäre.
Ja. Deswegen möchte sie witzig. Quasi rebooten und er hatte versucht, sogar es in der Zwischenzeit auszutauschen, also er hatte dann versucht, möglichst sehr schnell den Handler zuzumachen, die Datei auszutauschen und dann quasi, aber das ging in der Tat nicht, also sobald der geschlossen war, direkt hat das System das gelöscht, aber indem er das einfach längere Zeit nicht freigegeben hat, hat das System irgendwann, ich sag mal, fünfmal probiert und der Händler war nicht offen und hat er gesagt, wir müssen rebooten. Und da sagst du, ja, mache ich später. Und in der Zeit hat das nicht mehr probiert. Das heißt, danach konntest du einfach die Datei schön austauschen, konntest rebooten und dann hat das System gesagt, oh, ich muss noch was machen, ich muss die Datei löschen. Und hat plötzlich wichtige Systemdateien gelöscht.
Ja, krass.
Also wenn du jetzt nur ein normaler User warst, du kannst ja ein Temp-Verzeichnis reinspeichern, hättest du Dateien löschen können, für die du überhaupt gar keine Berechtigungen auf dem System hast. Ne?
Ja, nett. Ja,
und das war, wie gesagt, mit fast allen, also mit sehr vielen Antiviren- und Endpoint-Security-Lösungen möglich. Ja, weil sie eben mit den höchsten Privilegien läuft. Das heißt, dieser ganze Angriffsvektor hätte man einfach nicht, wenn man diese Systeme nicht hätte. Ja.
Schön.
Ja, finde ich, also
das ist ich fand. Einer von vielen, ja.
Ja, ich fand das einfach eine sehr kreative Idee, das einfach mal auszuprobieren, ja. Was dann damit passiert. Ja, ein toller Exploit.
Mhm. Das stimmt.
Ja. So viel zu dem Thema.
Ja.
Mit cool. Was machen wir weiter?
Ich habe ein paar kleinere Meldungen, die mir so untergekommen sind. Wollen wir davon vielleicht ein paar machen?
Klar.
Okay. Dann lass uns vielleicht mit Bug Bounties anfangen. Mhm. Haben wir ja in der letzten Folge auch nochmal über Exploit-Preise gesprochen.
Mhm. Die sind für einige komische Programme, die die Ukraine jetzt nutzt, vereinfacht, genau. Ne? Komisch.
Mhm. Ja, bestimmt ein Zufall.
Ja.
Genau, und da bin ich über einen Blogpost von Meta gestolpert, also der Firma hinter
Facebook, ne?
Und Insta-App, WhatsApp, Instagram,
you name it.
Alles. Genau. Und da haben sie irgendwie ihr Bug-Bounty-Programm 2022 Revue passieren lassen im Dezember. Und ja, da ist halt super viel Blabla drin, wie viel Millionen sie schon ausgeschüttet haben insgesamt und wie viel toll neu und wie mega toll ihr Meta-Bug-Bounty-Programm ist. Allerdings war eine Zeile, hat mich doch stutzig gemacht, in der es darum ging, dass sie ein paar der Preise, die sie ausschütten, angehoben haben.
Mhm.
Und tatsächlich, wenn du in einer von Metas Smartphone-Apps eine Remote-Code-Execution findest, zahlen sie dir jetzt bis zu $300,000 als Bounty.
Okay, und das war vorher weniger.
Das war vorher weniger. In dem Blogpost stand jetzt nicht, wie viel es vorher war. Ich habe das jetzt auch nicht gemonitort.
Ja.
Klar, man hat ja auch schon mal irgendwie Blogartikel gesehen. Google war ja auch, glaube ich, immer recht großzügig im Auszahlen, wenn man dann mal da irgendwie durchkam und das gut lief. Von 100.000 oder so, die man schon mal gehört hatte. Aber so 300.000 fand ich dahingehend interessant, dass das jetzt irgendwie schon in einer Liga ist mit dem, was Exploit-Broker dir bezahlen.
Verstehe. Also du meinst, dass, also oft sind das dann so schon ein bisschen mehr, so 10.000 kann man da schon oder auch mal, glaube ich, 30.000, habe ich auch schon mal irgendwie gehört, aber 300.000 ist schon mal, hast du recht, das ist also schon mal eine andere
allein,
Liga.
Allein
ne?
Für 100 musst du schon was richtig Dickes finden, ja, glaube ich. Also da die Write-Ups, das war dann immer krassen Zugriff auf die Infrastruktur gehabt.
Ja, Zero-Click und sonst irgendwie. Ne?
Oder irgendwas richtig Krasses. Und jetzt reicht eine Remote-Code-Execution in einer deren Apps. Das heißt, du musst, bei den Exploit-Brokern haben wir ja Millionenbeträge gesehen. Dann musst du aber auch direkt eine ganze Chain liefern und komplett das Betriebssystem kompromittieren oder sowas. Und jetzt nur für WhatsApp, also Code-Ausführung in der WhatsApp-App oder in der Facebook- oder Instagram-App kann dir bis zu 300.000 bescheren. Ich finde, das ist eine Hausnummer und ich könnte mir vorstellen oder ich hoffe, dass ein paar der Menschen, die so eine Schwachstelle finden und vielleicht damit zu einem Exploit-Broker gegangen wären, weil die sagen, okay, da kriege ich ein paar hunderttausend für und anstatt, dass ich mich jetzt irgendwie mit dem Anbieter rumschlage, mit viel Glück $10,000 erhalte und mit viel Pech verklagt werde, okay, das kommt jetzt wirklich seltener vor bei den Großen, aber das gab ja mal eine Zeit, wo das gerne so gehandhabt wurde, dass die sagen, okay, bis 300.000, da kann ich eigentlich auch zum Anbieter gehen und finde ich bemerkenswert und finde ich auch irgendwie ganz gut. Weil ich hoffe, dass dann mehr Leute eben den Weg gehen, das zu melden und das alles sicherer zu machen, anstatt unsicherer.
Weißt du, ob man dafür jetzt auch den vollen Exploit braucht? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch dann so, es ist ja oft die Schwachstelle an sich zu entdecken, ist ja der eine Teil, aber dann noch einen Exploit zu entwickeln, der quasi auch zuverlässig funktioniert, immer ist ja nochmal ein anderer Part.
Klar. Und
wenn man jetzt dort diese 300.000 für die Schwachstelle an sich, dann wäre es aus meiner Sicht sogar fast besser dahin zu gehen, statt nochmal, was weiß ich, wie viel Stunden in diesen Exploit zu investieren, um, ich sag mal, also ob sich das dann rechnet, ist eine andere Frage. Also mit diesen Zahlen fängst du an, diese Kalkulation dir vielleicht mal zu überlegen, ob es nicht fast sinnvoller ist, das direkt, also lukrativer ist, beim Hersteller direkt zu melden. Ne?
Ja. Definitiv. Also ich habe gerade nochmal bei Zerodium nachgeschaut, in dieser schönen Tabelle, die sie haben. Also tatsächlich WhatsApp zum Beispiel, Remote Code Execution plus Local Privilege Escalation, Zero Click,
kriegst
du immer noch 1,5 Millionen für.
Ja.
Das war halt das dicke Ding.
Mhm.
Aber wenn wir zum Beispiel mal nach der Facebook Messenger App schauen, brauchst du auch schon Remote Code Execution und Local Privilege Escalation, kriegst nur 500.000.
Mhm.
Und genau, da musst du halt wirklich was Rundes liefern, was reliable ist. Und wenn du irgendwie bei Meta Proof of Concept den du mal eben runtergerotzt hast, reinballerst und dafür 300.000 kriegst, hast du wahrscheinlich einen höheren Stundenlohn.
Ja. Spannend.
Ja, also bemerkenswert. Finde ich, auch wenn Meta jetzt nicht
deine Lieblingsfirma ist.
Ja, also ich habe wenig Schnittstellen.
Das ist keine Aktien.
Mit denen, aber ja, halt nicht meine liebste Firma ist, kann man schon so sagen.
Sie sponsern uns nicht.
Finde ich, das ist ein ganz guter Move.
Mhm. Sehe ich auch so. Ich denke auch, dass es, ich meine, besonders für so große Firmen, das ist jetzt auch nicht, also das sollten die ja in der Kasse haben. Also wenn die da teilweise, was weiß ich, Millionenbeträge bezahlen, weil sie wieder gegen irgendwelche Datenschutzsachen verstoßen. Ich meine, im Prinzip, ich glaube ich nicht, dass das die, also 300.000 sollte jetzt für die kein Problem sein, würde ich mal sagen.
Ja gut, im momentanen Umfeld.
Gut, ja. Ja, okay. Weiß man nicht.
Das war der Grund für die Entlassung. Da hat jemand,
klar,
hat jemand eine Vulnerability eingereicht.
Ja, und dann zack, ein paar tausend Leute entlassen. Ja.
Ja, okay. Für eine Schwachstelle muss er wahrscheinlich nur einen Meta-Engineer entlassen bei den Gehältern. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Ja, fand ich bemerkenswert.
Ja.
Ruhig weiter angeben. Ja,
kann man machen.
Die Bounty Payouts. Mhm. Ich würde mal direkt so in der Ecke Social Media bleiben. Ich bin über einen interessanten Tweet gestolpert bei Twitter.
Gibt es Twitter noch? Wusste ich jetzt nicht.
Über Twitter.
Ah.
er hat nichts mit Waschbecken zu tun oder mit irgendwelchen obskuren Handhabungen, die dort stattfinden. Nee, tatsächlich ist es ein Thread von Avid Halabi. Oder Avid Halabi.
Mhm.
Der hat sich den Twitter Whistleblower Report angesehen, der mal irgendwann kam, der aber wohl ziemlich lang ist.
Das war der IT Security Officer, der dort gearbeitet hat, ne? Und danach gesagt hat, macht euren Scheiß alleine. Und hat dann mal ein bisschen erzählt, wie das dort abläuft, ne?
Genau.
Mhm.
Und da waren tatsächlich viele Details drin. Warte mal, hier ist auch nochmal der ganze Report. 84 Seiten.
Mm.
Halleluja. Genau, das ist genau hier für einen Kongress noch und irgendwie Legal Disclaimer vorneweg und super viel Info. Und er ist den wohl mal durch und hat mal so ein paar Highlights rausgetweetet.
Mm.
Und da waren ein paar interessante Dinge dabei, die blicken lassen auf die Security von einem Unternehmen wie Twitter. So ein paar Dinge, worüber man diskutieren könnte und ein paar Dinge, die einfach krass sind, finde ich. Also beispielsweise kein Monitoring von Employee-Machines. Die durften da irgendwie alles installieren, was sie wollen. Da wurde nichts gemonitort. Okay, Firmenkultur.
Moment, meinst du jetzt, die hatten keine Endpoint-Security-Lösung auf ihren Systemen installiert oder was?
Ich glaube, hatten die, bis denen einmal wichtige Systemdateien weggefressen wurden. Dann haben sie gesagt, dass wir das im Griff haben, bis der Hersteller das gefixt hat.
Ja, machen wir das.
Machen wir die mal aus und dann, wie das dann so ist, ne? Ist nichts passiert. Ja, genau. Twitter.exe. Ja, genau die. Ja, aber besser wird es, wenn man den ersten Punkt im Hinterkopf behält. Es wurde gefunden, dass Employees intentionally Spyware installiert haben auf den, auf die Anfrage von externen Organisationen.
Ah, okay, verstehe.
Steht im Security Report drin. Das kam dann raus, dadurch, dass Twitter das zufällig rausgefunden hat. Ich stelle mir da so vor, irgendwer geht zum IT-Support und der sagt dann irgendwann, was ist das hier eigentlich?
Diese fünf Icons, die ich da in meinem Browser hatte, sind die okay?
Ja, ja, genau. Und oder teilweise, weil Employees das selber reported haben. Stelle ich mir auch witzig vor. So, ja, da kam irgend so ein Mann mit so einem grauen Hut mal auf der Straße, dann hat er mir einen USB-Stick gegeben und gesagt, hier, die $20,000 sind deine, wenn du den mal einsteckst auf deiner Mitarbeitermaschine. Ja. Und ein halbes Jahr später, ja, ich fühle mich schlecht.
Ja.
Ich wollte das gerne reporten jetzt.
Mein Computer und ist jetzt so langsam.
Hier sind die 20.000 und ja, dann ging es auch erstmal noch 2 Wochen weiter, aber zum Dank wurde der dann einen Tag vor Thanksgiving ohne Abfindung rausgeschmissen.
Name war Dimitri.
Dann auch, also wirklich in dem Security Report teilweise Updates disabled. Firewalls
kann ich
ausgeschaltet.
Nee, das also kann ich aber alles
Firewalls von Mitarbeitermaschinen komplett ausgeschaltet.
Kann ich aber
anstatt
verstehen.
Irgendwie Port zu öffnen. Die
nerven
das sind
ja Entwickler oder Entwicklerinnen, ne? Die, also das stört.
Das stimmt.
Wenn du dann irgendwie mal gucken willst, was ist ich, da hast du einen Port offen und so und dann nervt so ein System wahrscheinlich auch einfach.
Remote Desktop angeschaltet.
Okay. Aber hat das jetzt die Spyware gemacht oder haben das die Mitarbeiter gemacht? Haben die Mitarbeiter gemacht?
Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Erst die Firewall aus und dann Remote Desktop an, damit du halt auch von zu Hause draufkommst, denke ich mal. Ne? Das ist ja legitim, Home damit Office du mehr arbeiten kannst. Homeoffice. So wird Homeoffice geregelt. Auch interessant insgesamt zur Kultur. 5000 Mitarbeiter hatten Zugriff auf die Produktionssysteme, weil es keine Test- oder Staging-Systeme gab. Und haben wir nicht in diesem Kontext auch von den ganzen Twitter-Entlassungen, war da nicht irgendwie, Twitter hat 7000 Mitarbeitern, von denen die Hälfte entlassen wurde oder so? Das heißt irgendwie 5/7 der Mitarbeiter hatten Zugriff auf Prot-Systeme?
Ja.
Okay. Ah ja, gut. Ist ja manchmal auch alles nicht so leicht.
Ich meine, da musst du eine zweite Datenbank anlegen und, also, sorry, also das ist ja Arbeit, da kannst du wieder 5 neue Features deployen.
Und der nächste Punkt ist auch schön. 2020 hatte Twitter ein großes Jahr, offensichtlich.
Mhm.
Ich zitiere einfach mal: Security incidents that had to be reported to the federal government almost on a weekly basis.
Ach, schön. Mhm. Da lässt man doch das Telefon gleich an, ne, wenn man das.
Ja.
Ja.
Das ist echt keine Backups. Also, wenn irgendein Datacenter ausgefallen wäre, dann wäre ziemlich schnell die Situation eingetreten, dass Dinge weg wären. Und zu den Nicht-Backups wurde er auch noch von der Leadership quasi nachhaltig gebeten, das aus dem Bericht zu entfernen, der für diesen Aufsichtsrat angefertigt wurde. Und es steht drin in dem Bericht, dass Twitter probably, dass Twitter wahrscheinlich immer noch Log4j vulnerable ist. Waren einfach mal so ein paar Highlights, die mal jemand, der sich die Mühe gemacht hat, durch den Bericht zu gehen, mal so rausgetweetet hat dabei. Ja, es ist ein Zustand.
Also ich würde mal sagen, das ist ja auch dieses so diese Dynamik, ne? Silicon Valley, mal ganz schnell irgendwie ein dickes Unternehmen, mal relativ flott. Da wird keiner auf Security achten und dann ruckzuck hast du 5000 Mitarbeiter. Ich will es jetzt nicht erklären, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen so diese Mentalität, die dort einfach herrscht. Statt das solide quasi mal über viele Jahre aufzubauen, ist halt so ein Unternehmen, was vorher so 20 Mitarbeiter hatte, plötzlich
genau nutzt das
irgendwie jeder. Und dann wächst es so schnell in so einem kurzen Zeitraum und da wächst Security nicht mit,
und
weil es steht im Weg. Dem
und gerade bei sowas ist es halt auch super schwer, also jetzt, ne, wie jetzt 2020, der Matsch kommt da rein und sagt, Leute, das geht hier alles gar nicht so.
Ja.
Du müsstest wahrscheinlich super viel neu machen.
Ja.
Um diese ganzen Altlasten loszuwerden, müsstest du wahrscheinlich alles irgendwie komplett neu aufsetzen, komplett anders strukturiert, komplett anders, einfach komplett neu. Und du kannst dann so einem Unternehmen irgendwie was wachsen muss, was Features rauspumpen muss, was an der Börse ist und im Interesse der Aktionäre den Kurs irgendwie erhöhen muss.
Mehr, ne?
Kannst du nicht sagen, so, wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr, machen wir mal Feature Freeze, versuchen das irgendwie so laufen zu halten, während wir das parallel komplett neu bauen, richtig, das kriegst geht du halt nicht durch.
Ja, das ist richtig.
Und dann versuchst du hier und da ein paar Pflaster aufzukleben, was offenbar mittelmäßig funktioniert hat und dann sieht das halt, so doof das klingt, sieht das halt leider schnell mal so aus. Und klar wäre die Empfehlung, hol dir schon sehr früh Security rein, die dafür sorgt, dass es anständig mit aufgebaut wird. Aber du kannst auch nicht ein Security-Team beschäftigen, wenn du halt irgendwie 13 Mitarbeiter hast und gerade dabei bist, irgendwie herauszufinden, ob dein Prototyp irgendwie viable auf dem Markt ist.
Ja.
Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem.
Ja. Ja, witzig.
Ja, und also ich habe tatsächlich mega wenig gehört dafür, dass sie 2020 fast wöchentlich Security Incidents reported haben.
Ja, es kam, ich muss nochmal nachgucken, es kam auch irgendwie raus, dass die, dass da auch ein riesen Data Breach war. Lass mich nochmal kurz da rumscrollen. Aber das war alles noch vor Musk. Also, wo viele schon dachten, haha, hammer ihn, aber das war alles davor. Finde ich das jetzt noch auf die Schnelle? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, finde ich jetzt nicht. Also es ist irgendwie auch an mir vorbeigescrollt, dass Twitter da auch viele Kundendaten wohl abhanne. Da genau, Hacker erbeuten angeblich von 400 Millionen User die Daten.
Mhm, okay.
Und genau, und wollten, dass dann Musk die Daten zurückkauft, weil er hat ja Geld. Genau, das war auch im Dezember. Am ersten Weihnachtsfeiertag war das.
Ja, okay.
Aber das war alles noch vorher, ne? Aber das ist, jetzt droht da natürlich noch richtig dicke Strafen, also nutzt Mastodon. Twitter ist tot.
Ja.
Oder? Also,
ich
bin
auch
da mittlerweile, ich habe zwar den Account da drüben noch, aber ich bin da jetzt komplett, ich finde Mastodon die Idee. Ich meine, das ist halt, also was jetzt da ganz witzig ist, ist halt, vorher war, ich habe den Account schon über 5 Jahre, den Mastodon-Account, und das ist halt dieser Netzwerkeffekt. Also, da war halt keiner.
Da war halt
also,
nix.
Das war, ich fand das auch von der Architektur schon viel cooler, es hat auch ähnlich funktioniert, aber da war halt niemand. Und wenn da niemand ist, dann ist es halt, dann willst du da auch nicht sein. So, und dadurch, dass aber jetzt durch diesen Wechsel so viele Leute auf Mastodon sind, muss ich sagen, nutze ich eigentlich nur noch das. Also
tatsächlich geht auf Twitter auch nicht mehr so viel ab, ne?
Ja.
Also ich habe irgendwie noch dieselben Decks offen wie vor einem halben Jahr, wo noch richtig was durchgelaufen ist.
Ja.
Irgendwie auch gerade Information Security Themen.
Ja.
Und das ist sehr dünn geworden einfach.
Sehe ich auch so. Und mittlerweile, was halt auch bei Mastodon so ein bisschen der Vorteil ist, du hast halt jetzt auch teilweise themenspezifische Server, wo du dann auch so eine lokale Timeline hast. Ne? Also wir sind ja zum Beispiel jetzt bei podcast.social vertreten. Nee, wo sind wir?
Wir haben doch da was angelegt.
Wir haben doch da was angelegt.
Mehr reingeguckt.
Ja, aber podcast.social, genau. Das heißt, dort in der lokalen Timeline findest du eben besonders podcast-spezifische Sachen. Oder es gibt infosec.exchange, wo halt besonders viel über Security quasi abgeht. Ne? Und das ist halt jetzt da der Vorteil, dass man auch so lokale Timelines themenspezifisch ein bisschen hat.
Das stimmt.
Genau.
Und nee, ich habe den. Ach so, genau. Du, ja, nee, du hast es schon gesagt, du hast die lokalen Timelines, wo dann halt viel abgeht, themenbezogen. Ja.
Also war vorher auch schon immer da, ist nicht der Punkt, aber jetzt sind halt die Leute dort und jetzt gibt es diesen Netzwerkeffekt, jetzt gibt es dort Leute und ich glaube, viele merken, das funktioniert ja genauso, beziehungsweise sind sogar ein paar Sachen ein bisschen cooler mit diesen lokalen Timelines. Deswegen glaube ich, die Sache mit Twitter ist durch.
Ja, wo du das sagst, wir haben auf unserer Homepage gar nicht ersetzt. Da doch. Steht noch nur Twitter.
Doch, doch, doch. Was? Ich habe doch gerade auf den Link unten geklickt.
Ach doch, du hast sehr gut gemacht. Aber
Kontakt.
Natürlich haben wir vorbeigegangen. Da steht noch Twitter drüber.
Ah ja, stimmt. Hast du recht.
Das habe ich nur gesehen. Dachte, ja, da könnten wir auch mal anpassen.
Hast du recht.
Das ist der große Fakey, ne? Denkst du Twitter und dann kommst du einfach zu Mastodon.
Ja, bam. Ja, stimmt.
Apropos Mastodon. Ich habe noch so ein kleines Themachen.
Ja, hau raus.
Komm. Das habe ich bei Mastodon entdeckt.
Hm.
Nicht super großes, aber fand ich dennoch ganz interessant. Ein Mastodon-Thread von Emerson Ford. Der hat sein Handy verloren.
Nee, das hat ja. Er nicht. Hat er einfach irgendwo liegen lassen am Klo, ne?
Hat er sein Handy verloren, ja.
Scheiße.
Gut, ja, wollte ich einfach mal sagen. Ja. Also wenn wir kurz.
Ja, und du wolltest noch
darüber nachdenken.
Sack Reis, ne? Du wolltest doch noch sprechen. Breaking News. Da gibt es doch dieses GPT-3, diesen Chat-Bot.
Ja.
Und da hat auch irgendjemand hat diesem Chat-System geschrieben, er soll eine Breaking News-Story bringen über ein Blatt, was vom Baum gefallen ist. Und das liest sich auch so geil irgendwie dann, und die lokalen Behörden waren eingeschaltet und die haben schon gemutmaßt, vermutlich ist es der Wind gewesen. Und so. Also cool. So richtig Breaking News geschrieben über dieses Blatt, was runterfällt. Ja.
Schön.
Ja. Okay. So, was ist jetzt mit dem Handy?
Das ist weg.
Das ist so klar.
Er kriegt's auch
stimmt,
nicht mehr
hatte ich
wieder.
Vergessen, sorry.
Hatte ich doch schon. Hör mir doch mal zu. Also pass auf. Der war in London unterwegs, stand an einer Kreuzung, an der Oxford Street.
Okay, sehr spezifisch, ja.
Hat auf eine Textnachricht geantwortet.
Mhm.
Und dann kam ein Radfahrer und hat ihm das weggerissen.
Okay. Frechheit, sage ich da. Frechheit. Man ist nirgendwo mehr sicher heute.
Eigentlich gar nicht mal so lustig. Das scheint da echt oft zu passieren.
Ja, ja.
Ist krass. Überhaupt, wie viele Leute siehst du, die mit ihrem Telefon interagieren in der Öffentlichkeit, wo man einfach es wegreißen könnte?
Ja, ja.
Und ich war jetzt selten dabei, also, dass das passiert ist. Hm. Aber das scheint da eine bekanntere Masche zu sein.
Mhm.
Auf jeden Fall, ja, Telefon ist weg und sogar unlocked. Der hat natürlich erstmal Sorgen gehabt, weil war es ja gerade am Benutzen, ne? Sonst hast du ja immer noch irgendwie Passcode, Fingerprint, Face, Unlock, irgendwas noch davor. Er ist dann sofort in sein Hotel gerannt, es war ein iPhone, und hat sein MacBook da gehabt. Hat dann hier irgendwie Find My Phone, Lost Mode, Remote Wipe, volles Programm da angeklickt. Mhm. Und das ist auch durchgegangen. Dann war er schon mal ein bisschen beruhigt. Okay, jetzt, der kann schon mal nicht irgendwie meine Daten und sowas lesen. Du kannst es dann aber weiterhin orten. Und dann hat er es halt so beobachtet, wie sein Telefon sich bewegt. Und es ist tatsächlich den ganzen Tag ist das in touristischen Arealen rumgefahren, rumgekreist irgendwie. Also es war tatsächlich jemand, der das professionell betreibt, Leuten ihre Telefone wegzureißen und dann einfach den ganzen Tag so touristische Straßen und Orte mit seinem Rad langfährt und eben solche Situationen ausnutzt. Und am Ende des Tages war es in Tottenham.
Mhm.
Dachte er, okay, gut.
Fahr ich mal hin.
Weiß ich jetzt, ob nicht viel passiert oder so, ob man da was machen kann. Was dann interessant war, du hast wohl bei Apple die Möglichkeit, Notfallkontakte zu hinterlegen.
Mhm.
Und offenbar sind die irgendwie einsehbar, auch von dem gelockten Telefon.
Ja, sind sie. Ist auf Android so.
Die haben Ach so, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil er ja gesagt hat, er hat das in diesen Lost Mode gesetzt und Remote Wipe und so durchgeführt.
Ach so, dass da das weg ist quasi, meinst
offenbar
du?
Doch noch.
Okay.
Oder die haben die vorher rausgezogen. Seine Notfallkontakte haben dann eine Phishing-SMS erhalten. Da stand dann drin, Dear Emerson Ford, your iPhone 13 Pro bla has been found. View location here. Und der Link ging dann zu einer Phishing-Seite,
okay,
die nach Apple Login Credentials gefragt hat. Weil
natürlich,
sie
klar.
brauchen seine Apple-ID,
natürlich,
um den Lock-Mode, Lost-Mode, whatever, wieder aufzuheben. Und ja, fand ich interessant. Das ist schon eine etwas advancedere Nummer, irgendwie. Telefone zu klauen, und er hat dann irgendwie Verlustmeldungen, Polizei, bla bla, ist halt nichts passiert, und eine Woche später nochmal reingeschaut und dann war sein Telefon in China, Shenzhen.
Mhm. Ach so, und da wird es zerlegt, ne?
Vermutlich.
Ja.
Also die gute Nachricht ist, so ein iPhone gelockt scheint man nicht mal trivial weiterverkaufen zu können, als neues Telefon. Die schlechte Nachricht, die klauen das trotzdem, schicken das nach China und verkaufen Einzelteile.
Ja. Gibt es sowas eigentlich auch für Android? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Ich habe keine Ahnung. Also so Find My Device oder sowas? Gibt es sowas?
Ja, ja, ne? Ja. Ich denke schon.
Wenn muss man das für seine Seele verkaufen? Ja, ne?
Nee.
Wow.
Nur einen Google-Account machen.
Wow. Ja, ich bin da so jetzt draufgegangen, so, jupp, hier ist es.
Ja.
Ich dachte jetzt, oh,
gibt
da
es.
Muss ich irgendwie, nee,
gibt es.
Hier ist es, hier ist es.
Ja,
Default okay.
On.
Ja, verstehe.
Ja, das haben die beiden Großen. Und das ist tatsächlich dann auch einer der Nachteile, ne, dass du diese Features nicht nutzen kannst, wenn du dein Android- oder AOSP-basiertes Smartphone ohne Google-Account betreibst und ohne Google-Services. Kannst halt nicht mal eben Remote-Lock oder mal nachsehen, wo es ist.
Verrückt. Ja, ich habe mich damit auch jetzt noch nicht so, ich muss sagen, ich hatte bisher Glück, dass mir bisher noch kein Handy geklaut wurde. Kaputt gegangen sind schon welche, aber geklaut nicht. Ja, ist ja witzig.
Mhm. Finde ich auch. Apropos Telefon.
Ja.
Ich habe da noch ein kleines Thema.
Okay.
Das mir von einem unserer Hörer zugespielt wurde.
Aha.
Ein Spiegelartikel.
Wow. Okay, nix. Ich wusste nicht, dass dich Hörer kontaktieren. Auf der Straße oder?
Die campen normalerweise vor meiner Wohnung. Und ich fliege mit dem Helikopter einkaufen.
Ja.
Du weißt ja, wie das ist mit dem Fame.
Kennst du ja, ja.
Aber einer hat es geschafft, mich mal zu erwischen.
Ja.
Ja, interessant. Und zwar folgendes. Ein Radiosender telefoniert Mitte November mit Frau Baerbock.
Ein Radiosender, ja. Mhm.
Mhm. Ging irgendwie um die Entwicklung der Klimakonferenz.
Mhm.
Und die Frau Baerbock war im Ausland unterwegs.
Mhm.
Wo war denn die Klimakonferenz?
Da musste man auf jeden Fall mit dem Flugzeug hinfliegen. Das ist,
weiß ich gar nicht mal.
Nee, da musste man. Da sind alle hingeflogen.
Wirklich?
Mhm.
Kann man da nicht mit dem Fahrrad fahren?
Nee, das. Man kann das auch nicht irgendwie über Internet machen. Das muss man vor Ort sein.
Oder auch mit der Yacht wäre ich da nicht hingekommen.
Yacht würde auch noch gehen.
Ja, dann muss man ja nicht zwingend fliegen.
Nee,
ich sage ja immer, nehmt Alternativen, wenn es Alternativen gibt.
Ja,
ne?
Das stimmt, ja. Das würde auch gehen.
Warte mal, jetzt habe ich mir hier nur diesen Link auf den Spiegelartikel in die Shownotes.
Ach,
dabei habe ich
Vorbereitung. Den, ne?
Gibt es ja dieses Archive, wo die Paywall nicht so. Ägypten. Aha.
Genau.
Im ägyptischen Scham al-Scheich. So. Telefonat, Entwicklung der Klimakonferenz, und plötzlich enden die Ausführungen der Politikerin mitten im Satz, bevor das Interview überhaupt so richtig startet.
Mhm.
Also ziemlich zu Beginn.
Mhm.
Vielleicht Verbindungsabbruch. Dann passiert aber Folgendes: Die Leitung ist offen und der Radiomoderator hört irgendwie immer wieder die Begrüßung von Frau Baerbock, wie sie irgendwie sagt, guten Morgen. Und als würde das immer wieder vorgespielt werden.
Okay.
Und irgendwie dann irgendwelche Satzfetzen von den ersten paar Sekunden des Gesprächs wiederholen sich dann einfach wie in so einer Schleife immer.
Ja.
Und dann haben sie mal nachgeforscht und das scheint ein Phänomen zu sein, eine Betrugsmasche, die False Answer Supervision genannt wurde.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass es kleine Kommunikationsunternehmen gibt, die als Mittelmänner der großen Telcos fungieren, in gewissen Arealen, nehme ich mal an, irgendwie in gewissen Regionen. Und die werden pro Minute bezahlt. Da geht es nicht um große Gelder, aber die werden quasi bezahlt dafür, dass sie dann die Verbindung herstellen oder die letzte Meile bewerkstelligen. Vielleicht ist es da irgendein lokaler, kleiner Anbieter, der ein paar GSM-Masten aufgestellt hat oder so. Und diese Zwischencarrier, die kriegen halt Geld und das ist halt nur Kleingeld.
Mhm.
Aber wenn man das im großen Stil betreibt und einige davon haben tatsächlich Systeme etabliert, die genau das machen, wenn die Verbindung abreißt, spielen sie einfach Gesprächsfetzen weiterhin vor, damit der andere nicht auflegt und die weiter abkassieren.
Verstehe, die denken dann so, ach ja, der ist ja noch dran, aber ist
genau,
irgendwie
genau, der sagt ja noch was.
Ja, ja, verstehe.
Und dann werden da zufällig irgendwelche Gesprächsfetzen wiederholt, damit der andere nicht auflegt und die ein paar Cent mehr machen. Aber wenn du dann natürlich im großen Stil somit die Anzahl deiner abbrechenbaren Minuten verdoppelst oder ich nicht, ja, einmal eingebaut und zurücklehnen und kassieren, ne?
Ja, richtig.
Passive Einkommen, von dem die bei YouTube alle reden.
Ja. Und was hört dann, also was hätte jetzt die Frau Baerbock gehört? Also ist für die das
sie
durch?
Vermutlich nichts, ich glaube. Sie genau. Nicht. Sie war vor Ort, die Verbindung ist abgebrochen. Es reicht ja dann nur, dass in die andere Seite der Welt, die das bezahlt, quasi noch ein bisschen offen zu halten. Und sie haben dann tatsächlich auch mal bei der Telekom nachgefragt, also der Spiegel. Und genau, also hier sagen sie, ein Sprecher der Deutschen Telekom erklärt dem Spiegel, dass es sich bei dem aufgezeichneten Telefonat laut den eigenen Anti-Betrugsexperten des Unternehmens um einen klassischen Fall von Smart False Answer Supervision handle.
Mhm.
In der Welt des Roamings und der Carrier gibt es leider auch schwarze Schafe, so der Telekom-Sprecher.
Mhm.
Möglicherweise sei es bei dem Telefoninterview durch ein Funkloch zu einem Abriss der Verbindung gekommen. Das hat der Dienstleister als Gesprächsende gewertet und durch das Abspielen der Aufzeichnung mit dem Abrechnungsbetrug begonnen.
Also das ist, hat System dann quasi, ne? Um dann bei der Telekom einfach mehr abzu...
genau.
Die wenigsten werden sich daraufhin beschweren, ne? Keiner wird da anrufen und sagen, hier... Das ist irgendwie komisch gewesen.
Vermutlich nicht, ja. Mhm. Also finde ich
spannend,
interessant.
Ja. Habe ich auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Komplett neu. Mhm. Ja, eine sehr schöne Einsendung.
Cool.
Und da muss man auch mal sagen, ne? Alle hauen sie immer auf die Telcos drauf. Netzabdeckung schlecht, Internet langsam, irgendwie wieder alles kaputt. Was macht die Telekom da? Aber die haben auch mit Betrug zu kämpfen, ne?
Mhm.
So. Die haben es auch nicht leicht, muss man sagen.
Nee, die haben es auch nicht, genau.
Die werden da nach Strich und Faden verarscht von anderen.
Von allen eigentlich, ne?
Ja.
Ja.
Ja, also muss man auch einfach mal sagen, ne?
Ja.
Gut.
Gut. Ja, das ist, glaube ich, auch noch so eine kleine Meldung. Moment, ich höre jetzt nur noch Sprachfetzen von dir. Die Verbindung nach da. An Spaß. Noch eine kleine Meldung. Ich glaube, da werden sich andere Podcasts ausführlicher damit beschäftigen. Der Chaos Computer Club hat eine Biometriedatenbank des US-Militärs gekauft. Tja, da gibt es dann entsprechende Online-Auktionshäuser, wo man nach solchen speziellen Geräten eben suchen kann, die dort genutzt wurden. Die wurden im Irak benutzt. Ist das richtig? Ich habe mir schon wieder nur die Hälfte aufgeschrieben. Ich glaube aber schon Afghanistan. Sorry, immer in Afghanistan wurde das benutzt.
Man kann, also man kauft die explizit so. Das ist nicht so wie, irgendwer hat alte Server ausrangiert, die kauft jemand, dann findet er da plötzlich Daten drauf. Die werden tatsächlich als Datenbank
Nee, nee.
verkauft, also der Inhalt wird verkauft, oder?
Nee, nee. Nee, 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 das ist
Ah.
genauso. Du hast diese, du,
Ah,
die
okay.
haben die Hardware quasi verkauft. Die
Ah.
haben sehr teure Hardware gekauft, womit du
Aha.
quasi, also die Idee war dahinter, die hatten dann eben ein sehr starkes Sicherheitssystem. Die mussten halt wissen, welcher dort ist, gehört zu den Guten und welcher gehört zu den Bösen. Und da haben die eben sehr viel mit Biometrie gearbeitet, Iris-Scans, Fingerabdrücke, Fotos, Namen und so weiter und so
Okay.
fort. Und da gibt es auch ein paar Bilder, wie die dann mit so einem System dann vor diesen Leuten stehen und dann wird der Iris gescannt und haben die gesagt, ja, nee, passt, der kann rein dann zum Beispiel.
Okay.
Und ja, die sind ja dann abgezogen und sind sehr abrupt, haben die dann das Abziehen heißt dann, dass sie dann die Systeme dann verkauft haben, die sie dort benutzt haben. Und da hat keiner irgendwelche Daten gelöscht. Das heißt, die sind jetzt. Haben jetzt irgendwie von über 2600 Leuten die biometrischen Daten, wie schon genannt, Fingerabdruck und Iris-Scan zum Beispiel, Fotos und die Namen. Und ja, das hatten wir auch schon bei der Authentication-Folge, hatten wir
Ja.
das auch schon benannt, dass ja das Blöde bei biometrischen Merkmalen ist, dass wir sie nicht ändern können. Das heißt, die bleiben ja. Das heißt also, von den Daten ist natürlich eigentlich also ist ja eigentlich ein Skandal, dass diese Geräte einfach so verkauft werden. Ich meine, das ist eine Behörde, das ist mir, und ich weiß auch, dass Behörden dazu angeregt sind, Sachen, die sie nicht mehr verkaufen. Ich weiß, das passiert auch auf Deutsch bei deutschen Behörden. Das wird allerdings nicht auf normalen Online-Auktionshäusern, sondern es gibt so spezielle Auktionshäuser, die nur für andere Behörden auch einsehbar sind.
Ah.
Gibt es so Kataloge dafür. Das heißt, es könnte eher sein, dass das vielleicht mal eine andere Behörde bekommt, solche Daten. Aber in der Tat ist man angehalten, Sachen, die man nicht mehr braucht, dass man die weiter. Ne, ist ja Steuergeld ist ja. Ne.
Aber gibt es da nicht so einen Reset-Knopf, wo man so mit dem Kugelschreiber 3 Sekunden reindrückt und
Gibt es, glaube ich, schon. Haben die bloß nicht gefunden, glaube ich.
Oh
Der
Mann.
war weiter dort. Genau. Ja, das ist schon, jetzt sind ja die Taliban dort, ne? Das ist also politischer Sicht ein bisschen schwierig, weil jetzt haben natürlich die diese Daten. Das heißt also, die wissen jetzt, wer damals mit dem US-Militär zusammengearbeitet hat, ne? Und so biometrische Merkmale, da kann zwar jemand sagen, nee, nee, ich habe das nicht gemacht, aber dann ja, zeig mal dein Auge. Nee, nee, ich glaube, du warst da doch mit dabei. Also das wäre natürlich genau das, was passiert. Genau. Also das sind jetzt Geräte, ich habe das jetzt mal nachgeschaut, das sind so, das eine nennt sich Seek 2 und das andere Hide 5. Also das sind so Handheld-Geräte, die relativ groß sind, wo diese Daten quasi einfach drauf sind. Und die waren zwar schon gesichert, aber mit dem Standardpasswort, was gut dokumentiert war. Es war also jetzt es war jetzt kein Hacking, was sie betrieben haben, sondern sie haben, wie ist das Passwort? Ah ja, und dann waren sie auf den Daten quasi drauf.
Oh Mann.
Genau. Ja,
Übel.
die haben dann auch versucht, die Leute davon, also sowohl das US-Militär als auch Hersteller und so weiter, auch die deutschen Behörden irgendwie davon zu informieren. Und ja, ich glaube, es war so, okay.
Nee, das ist schon richtig, dass das verkauft wird. Wir brauchen das ja nicht mehr.
Ja, eben. Also, ich meine, also man kann so, es kommt ein bisschen drauf an, welcher Speicher genutzt wurde. Also, wenn das jetzt irgendwie so USB-Sticks, also so Chips quasi, wie nennt sich denn das, was auch bei SSD quasi so zum Einsatz kommt. Also wenn da diese Technologie als Speichermedium genutzt wird, dann ist es ja Problem, dass man nur gewisse Anzahl an Schreibzugriffen oder Schreibprozessen hat. Und bei solchen Systemen, ich glaube, hatten wir auch schon mal ein bisschen diskutiert, also da ist es wirklich so, dass man die Systeme nicht verkaufen darf, weil du kannst dort, selbst wenn du das sicher die Daten löscht, kannst du immer noch auf Teile davon zugreifen. Und die kannst du eben dadurch, dass die bei bestimmten Blöcken kannst du dann deine Schreiboperationen nicht mehr durchführen. Das heißt, du kannst auch die Daten nicht mehr löschen. Das
Okay.
Betriebssystem bietet dir dann meistens an, ja, okay, das geht jetzt nicht mehr. Aber du kannst im Betriebssystem auch sagen, nee, ich möchte jetzt aber wirklich. Ne? Und dann kannst du trotzdem diese Daten lesen.
Ja.
Und wenn jetzt andere Speicher, irgendwie so Festplatten, so Magnetfestplatten, die kann man schon so löschen, dass man keine Daten mehr hat. Also es ist auf jeden Fall bedenklich. Dafür bräuchte es einen sicheren Prozess, um Militärgeräte irgendwie nach außen zu veräußern. Das wäre schon irgendwie, dass da mal jemand drüber guckt und sagt, was ist da drauf? Brauchen wir das noch? Wäre schon, ja. Dazu gab es auch einen, also wir hatten ja leider keinen Kongress, aber es gab wohl einen Vortrag auf mediaccc.de von den Leuten, die das gefunden haben. Den werden wir dann natürlich entsprechend verlinken.
Ja, cool.
Genau, ich gucke mal, was auf meiner Liste noch drauf ist. Ja, das sind auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Wir hatten auch schon viel über Verschlüsselung gesprochen und auch über E-Mail-Security hatten wir auch schon gesprochen. Und es sieht wohl jetzt so aus, dass Google Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Gmail ausrollt. Bisher auf Beta. Also ist jetzt nicht und ist jetzt auch nicht für die normalen Gmail-User, sondern da muss man wohl Google Workspaces nutzen. Ich kannte das vorher nicht. Also das ist wohl ein Bezahldienst. Also für das normale Gmail ist es nicht nutzbar, aber wenn du dieses Google Workspace wohl hast und da bezahlst, dann gibt es auch wohl jetzt schon Beta Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo clientseitig quasi die E-Mails verschlüsselt werden.
Interessant.
Also fand ich ganz interessant, weil ja, also ich persönlich habe schon so ein bisschen abgeschlossen, dass wir E-Mail nochmal sicher kriegen, aber das wäre zumindest schon mal, also wenn jetzt Gmail da so ein bisschen vor, wobei ich vermute mal sehr stark, das wird natürlich nur von Gmail zu Gmail sein, also wie will ich jetzt mit einem
das
anderen
wäre jetzt
System.
Die Frage, nutzen Sie GPG oder S/MIME dafür, dann wäre es natürlich interoperabel oder rollen Sie jetzt Ihre Lösung aus, dann ginge es natürlich dann auch nur.
Das geht aus meiner Sicht auch wirklich nicht hervor. Also ich vermute mal, sie werden das auf ihrem eigenen System ausrollen.
Okay. Ja, aber interessant, ob dann
Warte, ich sehe es hier unten. Ah, genau. Du kannst S/MIME nutzen. Also du kannst wohl in dem System dein S/MIME-Zertifikat hinterlegen und dann wird das genutzt. Also es ist wohl doch erstmal, was dort im Hintergrund genutzt wird.
Okay.
Genau.
Interessant.
Richtig.
Das, hat Vor- und Nachteile. S/MIME war ja eine, wie das CA-System im Internet, ne? Du hast eine Vertrauensinstanz oder mehrere, die beglaubigen, dass du bist. Da gehst du mit deinem Perso hin und dann unterschreiben die dein Zertifikat, dass du die Person bist und dann kriegst du dein S/MIME-Zertifikat. Das ist halt wieder dieses, du vertraust einem anderen, der sagt, das passt schon so, im Gegensatz zu GPG, ne, wo du dieses
Web of Trust hast.
Ne? Web of Trust, genau. Andererseits ist die Handhabung von S/MIME halt doch simpler als GPG.
Ja.
Weil es nicht so viele Settings gibt irgendwie, die der User sieht, die der kaputt machen kann, dass er sich alles selber verwalten muss. Ja. Da gibt es gute Stores und gute Möglichkeiten, auch für einen nicht so technisch affinen User das zu nutzen. Ja. Okay. Aber tatsächlich, vielleicht ist das sogar eine der Bedingungen für, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar Behörden teilweise, die Google Workspaces nutzen wollen.
Also deutsche Behörden und Google Workspaces, da glaube ich, wird jeder Datenschutzbeauftragte ganz laut schreien. Das ist ja ein ganz großes Dilemma, dass die großen, also ich glaube nicht, dass irgendeine Behörde wirklich Google Workspaces nutzt. Die meisten nutzen vermutlich irgendwas Microsoft 365 oder sowas und das ist auch in den USA und da schreien die auch schon alle sehr laut. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass Google Workspaces für Behörden wirklich funktionieren würde. Aber ich glaube mal, so ein großer Anbieter, wenn der plötzlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausrollt, könnte schon sein, dass andere Leute, und wenn das dann quasi so ein bisschen von Haus aus einfach funktioniert, dass Ja, dass das vielleicht mehr Beachtung bekommt, das Thema wieder
Definitiv.
ein bisschen, ja.
Du kriegst dann vor allem auch plötzlich jede zweite E-Mail, die du erhältst, ist irgendwie
Dann
signiert.
signiert, richtig,
Oder
genau.
dein Gegenüber sagt, ich kann nicht verschlüsseln, weil du kannst das nicht. Mach mal erstmal im Klar, dass dann einfach die Nachfrage steigt. Also dahingehend eine gute Entwicklung.
Wobei ich möchte da vielleicht nochmal kurz zu bedenken geben, Google hat auch für ein anderes Projekt, hatte Google zum Beispiel, wir hatten ja auch schon über E-Mail Security gesprochen und auch über DMARC, wo es ja eine Policy gibt, wo du dann sagst, okay, wenn die jetzt nicht richtig ist, dann wird die rejected zum Beispiel. Und Google hatte 2016 angekündigt, dass Gmail, dass sie DMARC, dass die Policy of Reject wohl ändern werden. Das haben sie bis zum heutigen Tag nicht gemacht. Und witzigerweise, du findest, ich habe versucht, da die Primärquelle zu finden, wo, weil Google muss das ja mal ausgegeben haben, die findest du nicht mehr. Es gibt diese Quelle nicht mehr. Ich finde nur noch Sekundärquellen, die alle gesagt haben, ah ja, Google hat ja bekannt gegeben, dass die das wollten.
Verrückt.
Und es gibt es bis heute, also es ist immer noch auf P gleich None gesetzt. Also
Okay.
Was spannend fand, weil Yahoo hat das angekündigt und hat das auch durchgezogen. Also bei Yahoo ist DMARC quasi scharf gestellt. Und Google wollte das und es wird halt gemutmaßt, dass Gmail da schon klar ist, dass es da sehr viele Probleme gibt, irgendwie Mailinglisten und viele andere Dinge. Ja, also deswegen vielleicht nochmal, also mal schauen, das ist jetzt better, aber es könnte natürlich schon unter Umständen sein, dass das vielleicht mal irgendwo größer ausgerollt wird und das würde natürlich bedeuten, dass vielleicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in E-Mails wieder mehr Beachtung findet.
Ja,
Also,
cool.
coole Sache.
Ja, würde ich auch sagen.
Genau, apropos Verschlüsselung. Wir hatten ja auch schon über Krypto-Messenger gesprochen. Eine ganze Folge hatten wir dazu. Das war die Folge 0x15 Krypto-Messenger, wo wir uns im Detail über Matrix, über Signal, über Threema und viele andere unterhalten haben und das mal so abgewogen haben. Und für uns war ja klar, also Signal und Threema sind eigentlich die, die wirklich spannend sind, die auch, sag ich mal, das Thema auch ernst nehmen. Allerdings, wir hatten bei Threema, wir waren zwar, glaube ich, wir sind beide da Fans davon, aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte, die wir, glaube ich, damals auch hatten. Und eines der Punkte ist, dass es kein Forward Secrecy hat. Das heißt, wenn der Private Key mal kompromittiert ist oder auf einem Server ist irgendwo eingebrochen worden oder sonst, dann kann jemand die vergangenen Nachrichten mit dem Key-Material lesen. Ja?
Moment, was heißt auf dem Server? Da geht es ja dann um unsere eigenen Keys, oder? Für die
Ja,
Nachrichten.
sorry, genau,
Das ist ja jetzt
warte,
nicht
genau.
TLS, sondern die
Nee, genau,
End-to-End.
richtig,
Ja,
genau. Also wenn
okay,
mein
ja.
Key jetzt irgendwo, wenn jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt, ne, und hat jetzt
Ja, genau.
und hat jetzt kann diesen Key da rausholen, dann könnte der eben die ganzen Nachrichten entschlüsseln und weiß, was ich quasi da so für Nachrichten hin und her schicke. Und das würde bei Signal eben nicht gehen. Dabei gab es ja diesen Double Ratchet Algorithmus, der
Ja,
wirklich
stimmt.
für jede Nachricht einen neuen Schlüssel, einen neuen temporären Schlüssel generiert hat, der da mit eingeflossen ist. Und bedeutet der Private Key, damit wärst du nicht in der Lage, die vergangenen Nachrichten zu lesen. Und es gibt jetzt eine neue Threema-Version, das ist die 5.0. Und da haben sie in der Tat ein neues Protokoll, also ein neues Krypto-Protokoll nutzen sie jetzt, was sie IBEX nennen. Und da nutzen sie jetzt ebenfalls diesen, ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen Double Ratchet Algorithmus, sie nannten das KDF Ratchet Mechanismus. Ich gehe mal davon aus, dass das sehr, sehr ähnlich ist wie das, was bei Signal quasi auch eingesetzt wird. Das heißt also, jede Nachricht ist jetzt weiter mit einem temporären Verschlüssel auch verschlüsselt und damit haben sie jetzt quasi Forward Secrecy ebenfalls integriert.
Okay.
Genau. Ein weiterer Punkt, das ist jetzt, es gibt jetzt auch diese Gruppenanrufe, sind jetzt auch verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt. Ist jetzt nicht so ein Feature, ist nett, glaube ich, nutze ich jetzt nicht so vehement. Aber ja, da hat sich ein bisschen was getan bei Threema auf jeden Fall.
Cool.
Ja.
Ich stelle mir vor, dass so ein Schritt auch gar nicht so trivial auszurollen ist. weil dann hast du jetzt Kunden, die schon auf Threema 5 geupgradet haben.
Genau.
Die mit Leuten kommunizieren, die das aber noch nicht haben und irgendwie dann wird wahrscheinlich nur das Alte benutzt oder ob es sogar so ein Zwischending gibt.
Ja.
Ja, aber trotzdem gute Entwicklung und.
Richtig, genau. So ein kleines Update zu unserer Crypto-Messenger-Folge. Also da ist auf jeden Fall was passiert und was wir ja zum Beispiel auch gelobt haben bei Threema, war, dass du halt nicht deine Handynummer mit angeben kannst. Also man kann quasi eine Gruppe erstellen und ich habe quasi bloß meine Threema-ID und brauche jetzt nicht direkt meine Telefonnummer dort bekannt geben. Und das ist halt immer noch der große Nachteil bei Signal, ne? Dass die Nummer dort eben bekannt sein muss. Und ich sehe das zum Beispiel schon, das ist auch in der Arbeit ein kleines Problem, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt vielleicht ist es, also wenn ich in der Arbeit irgendwie, wenn wir sagen, okay, für so einen Notfall, wenn mal irgendwas ist oder so, machen wir mal eine Signal-Gruppe, dann brauche ich halt von Arbeitskolleginnen und Kollegen halt direkt die Handynummer. Und eine sagen so, okay, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass jetzt irgendjemand meine Handynummer hat und kann mich dann irgendwie auch mal am Sonntag anrufen und sagen, hier, mein Computer geht nicht oder sowas. Ne? Also da wäre halt sowas schon wie so eine Signal-ID, so eine Threema-ID ganz nett, wo ich sage, ja, hier hast du meine ID, das kann ich auf dem Handy lesen, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt jemandem meine Telefonnummer geben.
Ja, das stimmt. Cool.
Hast du noch? Ich hätte eine Mini-Meldung hätte ich noch, aber wenn du jetzt noch eine hättest, würde ich dich mal vorlassen.
Ich habe noch mehrere.
Ach so, okay, ja, ist gut, dann lehne ich mich jetzt mal zurück, ne?
Ja, okay. Lass uns doch mal über Android sprechen. Und zwar gab es eine Meldung von Anfang Dezember, dass Plattformzertifikate geleakt sind.
Was ist ein Plattformzertifikat?
Ja, das ist ein, also allgemein sagen wir mal Apps heutzutage auf Android als auch auf iOS. Auf vielen Plattformen sind ja signiert.
Von
also, dass
Google oder
das Betriebssystem weiß, dass, okay. dass die irgendwie hier legitim sind.
Ja.
Die hat zumindest hier jemand unterschrieben. Und genau, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Das haben früher die Entwickler selber signiert. Mittlerweile signiert Google die aber. Also Google prüft, ob die Entwickler die signiert haben, dann signiert Google die aber und die Androids gucken dann, ob die von Google signiert sind. In dem neuen Schemata. Das alte ist auch noch, es gibt jetzt, glaube ich, V3 ist aktuell, da läuft es so, bei V2 haben es noch die Entwickler gemacht und momentan laufen beide noch parallel, also nur das nicht. So, und die Plattformzertifikate sind etwas größer für OEMs, also sowas wie Samsung oder LG. Die vertreiben ja teilweise ihre eigene modifizierte Version von Android. Und die Apps, die sie dafür quasi als System-App mitliefern, die sind mit diesem Plattformzertifikat signiert. Und ja, die Geschichte war so, dass ein Google-Angestellter Reverse-Engineer Lukas Siversky hat ein Ticket geöffnet in der Android Partner Vulnerability Initiative, APVI. Und da hat er davon berichtet, dass er Malware gefunden hat, die signiert war von den folgenden Zertifikaten. Und es stellt sich raus, das waren eben genau diese Plattformzertifikate von zum Beispiel Samsung, MediaTek, LG, RevoView, sagt mir jetzt nichts. Aber gerade Samsung ist ja schon irgendwie ein
Habe ich schon mal gehört, ne?
Großes Schiff, was so den Android-Markt angeht. Mhm. Die stellen halt Telefone her, die haben ihr eigenes modifiziertes Android irgendwie, was sie auf ihre Samsung-Telefone spielen und auch viele Apps mit dazu packen. Und genau um diese App ging es, diese Apps, die sie mit ihrem Android bundeln, quasi als System-Apps. Das ist noch recht wichtig. Also was du mit diesem Zertifikat machen kannst, du kannst Apps signieren, die mit in diesem Bundle sind. Du kannst aber nicht ein Android-Update quasi jetzt im Namen von Samsung ausspielen, was dann gültig wäre und akzeptiert werde. Allerdings ein App-Update eben von diesen Apps. Und das Unschöne ist, das sind nicht einfach nur irgendwelche App-Zertifikate. Wir hatten ja auch öfter mal drüber gesprochen, dass auf Android oder auf den mobilen Plattformen allgemein gibt es ja schon gute Sandboxing und rechte Modelle und eine App kann jetzt nicht mal einfach so auf Apps, auf Daten einer anderen App zugreifen. Das Problem ist allerdings bei diesen Plattform-Zertifikaten, das sind Apps, die auf der Systempartition landen. Also du könntest jetzt mit diesem Zertifikat eine malicious App schreiben, die als Update für eine dieser System-Apps pushen oder irgendwie jemanden tricken, die zu installieren. Und das Android würde die dann fressen, weil das ist ja der valide Samsung-Schlüssel, mit dem signiert wurde. Und es gibt einen Mechanismus für genau eben diese Art von Apps, die können in ihrem App-Manifest eine Shared-User-ID angeben. Und das bedeutet, dass die App bitte mit der User-ID, die du da angegeben hast, läuft, wenn die User-ID von der anderen App, die du angibst, mit demselben Plattformzertifikat signiert wurde. Das heißt, diese System-Apps haben mehr Möglichkeiten, untereinander Daten auszutauschen, auf Daten zuzugreifen. Was vielleicht auch Sinn ergibt, weil wenn Samsung dann irgendwie deine Telefon-App oder deinen Dialer oder deine SMS-App irgendwie zur Verfügung stellt, dass die irgendwie miteinander mehr können, als wenn du die einfach als reine App, nicht als System-App installierst und dann komplett separiert sind und irgendwie nicht so miteinander interagieren können, wie sie müssten. Das Böse an der Sache ist jetzt halt, du kannst dann deine malicious App schreiben und sagen, ich würde gern als Android laufen. User-ID Android, also das tatsächlich Android UID System heißt das. Und dann würde das durchgehen auf deinem Samsung-Telefon mit der Samsung-Plattform-Zertifikat signiert. Und dann läuft deine malicious App eben mit diesen Permissions und kann User-Data sehen und zugreifen von allen anderen Applikationen, die als Android-System laufen oder der Android-App. Und das ist halt viel weitreichender als jede andere x-beliebige App, die du dir installierst. Und das ist halt nicht schön. In dem Artikel wird beschrieben, das ist jetzt nicht so, als hättest du Root-Zugriff auf das System mit diesem Android-User, aber deutlich privilegierter als irgendwie einfach nur eine App. Du kannst dich von diesem Sandboxing befreien, du kannst direkt Kommunikation machen mit anderen Apps auf dem Telefon. Also so ein bisschen, der letzte Satz war sowas wie imagine a more evil version of Google Play Services and you get the idea. Also du läufst halt irgendwie in einem Android-Kontext und nicht in einem App-Kontext.
Und da ist das Zertifikat quasi abhanden gekommen.
Mehreren Herstellern.
Okay.
Und jetzt der Knackpunkt, ich schieße mich da vielleicht ein bisschen auf Samsung ein, weil die größten sind. Aber das erste Virus-Total-Sample von einem malicious APK, also einem Android-Package.
Was ist Virus-Total?
Virus-Total ist,
ist ein Antiviren,
so ein wöchentliches Magazin, was die besten EDR-Lösungen vorstellt. Du hast doch wohl ein Abo. Du machst doch was mit Security.
Jetzt mal ohne Witz, also was ist, ich kenne das jetzt nicht, ist das ein Antivirenprogramm für Android oder so?
Virus Total, nee, das ist diese Online-Plattform, wo du Dateien hochladen kannst oder Hash-Werte prüfen kannst. Der sagt dir dann von den 90 Antivirenscannern, die es gibt, stufen so und so viele das als malicious ein und
jetzt habe ich,
also bin
ich
so ein Stück weit auch so eine malicious File Sample Database. Okay. Und Die erste Datei, die da aufgetaucht ist, mit die so signiert wurde, ist von 2016. Das heißt, Samsung hat das 2016 offenbar schon verloren. Also nochmal wiederholen, man kann glücklicherweise kein OTA-Update, also kein Betriebssystem-Update im Namen von Samsung veröffentlichen, aber diese System-Apps halt. Und eigentlich mit diesem Signing-Scheme Version 3 gibt es sogar ein Feature für Key-Rotation. Das heißt, Samsung würde jetzt ein Update mit beiden, mit dem alten und dem neuen zusammen rausbringen, mit von beiden signiert. Und alle weiteren könnten sie dann nur noch mit dem neuen Schlüssel Plattformzertifikat signieren. Und die Telefone würden das alte nicht mehr akzeptieren. Aber Samsung verwendet noch Version 2 vom Signing Scheme und das hat nicht diese native Key-Rotation. Und ich sehe gerade, für App Store-Apps ist V3 sogar schon verpflichtend, für OEMs aber noch nicht. Wahrscheinlich, weil der Umstieg ein bisschen hakelig ist.
Ja.
Ach komm, Samsung, ihr macht ja viel mit Android und komm, ihr habt das schon im Griff.
Ja.
Und was jetzt ein bisschen wild ist, Samsung hat dann irgendwann geantwortet zu dem Problem, das da von 2016 schon irgendwie angeblich. Und dann schreiben sie einfach, Samsung takes the security of Galaxy devices seriously. We have issued security patches since 2016 upon being made aware of this issue and there have been no known security incidents regarding this potential vulnerability. We always recommend that users keep their devices up to date with the latest software updates. Wir haben jetzt noch nichts unternommen in 6 Jahren.
Ja.
Aber updatet einfach mal fleißig und uns ist auch noch nicht bekannt, dass da irgendwas passiert ist, genau.
Wobei ja natürlich witzig ist, dass ja genau dieser Update-Mechanismus davon auch betroffen ist, ne? Also.
Ja. Es ist schon irgendwie wild.
Ja.
Und was noch wilder ist, du kannst bei apkmirror.com, so eine Klonseite, wo du APKs runterladen kannst, wenn du zum Beispiel keinen Play Store hast oder so, was man mit Vorsicht genießen sollte, weil das genauso eine Situation wäre, wo sie die APKs verändern können.
Ja.
Ne? Und wenn du ein Samsung hast, könnten sie das mit dem Zertifikat, dann würde es halt gefressen werden von deinem Telefon. Kannst du zum Beispiel nach dem Hash von dem Zertifikat suchen, mit dem signiert wurde, und dann stellst du fest, Samsung signiert bis heute. Tatsächlich heute. Ich sehe hier Dutzende Einträge von Apps, die dieses Jahr, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, mit dem Zertifikat signiert wurden. Samsung Secure Wi-Fi, Samsung Wallet, Samsung Pay Framework, Samsung E-Mail. Also es ist noch volle Breitseite im aktuellen Einsatz, obwohl es offenbar seit 2016 schon irgendwie in falsche Hände geraten ist und man Malware gefunden hat, die damit signiert wurde.
Ja.
Da fragst du dich schon, was ist los?
Ja, aber jetzt mach dir da mal keine Sorgen, halt einfach mal dein System up to date, ne? Dann wird schon nichts passieren.
Ja, also Google hat auch noch mal geäußert, im Play Store wurde keine Malware gefunden, die mit diesen Zertifikaten von diesen Anbietern signiert war. Ganz ruhig, wir checken alles für euch, ihr seid hier sicher. Und Android Security Team hat sich auch noch mal bemüßigt gefühlt, eine Aussage zu tätigen.
Ja.
von denen der erste Satz schon sehr fragwürdig ist. OEM Partners promptly implemented mitigation measures as soon as we reported the key compromise. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Mitigations von Samsung aussehen, aber sie haben heute, tatsächlich heute, noch System-Apps mit diesem Zertifikat signiert.
Ja, genau, also wie soll das aussehen? Ich meine, das ist ja eigentlich genau der Mechanismus, der sicherstellen soll, dass die Apps von Samsung sind und nicht von irgendjemand anderem. Also was willst du da noch prüfen? Wenn die das, haben die, also
ich weiß es nicht.
If App-Title Samsung, then secure, if not, malware.
Ich habe keine Ahnung. Ja. Also vermutlich haben sie irgendwie die Hashes der malicious Apps irgendwie irgendwo aufgenommen.
Ja,
oder Samsung pflegt eine Datenbank aller Hashes von Anwendungen, die sie tatsächlich bauen. Ja. Die wird auf die Geräte gespiegelt und da nochmal gegengecheckt, dass jetzt nicht irgendwer, der dann, aber das ist ja alles nur irgendwie Pflaster. Also die eigentliche Lösung wäre jetzt auf Signing Scheme V3 zu gehen, ein Update für die Key-Rotation zu machen und ab dann nur noch mit dem neuen Key. Ja, dieses Google Android Security Team Announcement war auch noch nicht durch. Also es wurden Schritte implementiert. Mhm. Und End-Users will be protected by user mitigations implemented by OEM-Partners. Google has implemented broad detections for the malware in build test suite, which scans system images. Und Google Play Protect also detects the malware.
Mhm.
There's no indication that this malware is or was on the Google Play Store. Und natürlich abschließend, as always, we advise users to ensure they are running the latest version of Android.
Mhm. Ja.
Also, alles halb so wild.
Ja, macht euch mal.
Immer schön updaten und macht euch keinen Kopf.
Ja. Schön.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte in der Vergangenheit irgendwann mal ein Samsung-Gerät und da sind so viele crappy Apps drauf. Also das war auch das letzte Gerät, was ich von denen hatte irgendwie. Also es war, der einzige Vorteil war, dass man irgendwann diese freie Version von Android installieren konnte. Wie ich... CyanogenMod hieß es damals, oder ich heiß, also genau, das war damals, war der einzige Vorteil, damit man diesen ganzen Crap wegkriegt, aber ich meine, da sind so viele Apps drauf, die ich nicht will, dass ich das damals auch schon, ich weiß nicht, Samsung macht da irgendwie komische Dinge. Und bestätigt mich jetzt eigentlich nur noch.
Ja, das ist wirklich fragwürdig.
Ja. Sollen wir bei Android ganz kurz noch bleiben?
Ja, also, ich hätte auch noch ein Thema, um bei Google zu bleiben, aber dann bleiben wir erstmal bei Android und dann weiten wir auf Google aus.
Genau, das ist eigentlich auch nur noch eine ganz kleine Meldung, die ich zumindest spannend finde aus dem Security-Kontext. Und zwar haben sie jetzt, Google hat Sachen veröffentlicht, jetzt habe ich den Artikel wieder hier nicht irgendwie mir reingespeichert, und zwar nimmt Google oder ja genau, nutzt Google für Android immer mehr Rust, also die Programmiersprache.
Stimmt.
Rust als Systemprogrammiersprache. Mhm. Und Rust hat den großen Vorteil, dass das Memory Safe ist. Das heißt also, man kann, hatten wir auch eine eigene Folge dazu, Memory Corruption 1, diese Buffer Overflows sowohl auf dem Stack als auch auf dem Heap kann man quasi dort nicht durchführen, weil das System da selber schon guckt, so Moment mal, brichst du irgendwie aus dem Speicher aus, den das System dir gegeben hat, und würde das schon verhindern. Und wir hatten auch, glaube ich, schon mal, wenn man sich mit Android Security so ein bisschen beschäftigt und Android, also Google bringt ja jeden Monat, gibt es ja ein Update, ein Security Update. Mhm. Und wenn man da mal durch ein paar durchliest, merkt man schon, dass da immer wieder schwerwiegende Security Updates mit drin sind, mit Memory Corruption, wo potenziell Remote Code Execution möglich ist. Genau. Also immer, wenn man sich da mal so durchgießt, denkt man sich, versteht man überhaupt nicht, wie so Samsung-Geräte, weil wir gerade dabei sind, gibt, die ein Patch-Level noch vor 3 Jahren haben.
Ja,
also das,
ja. Echt.
Aber gut, einfach das System updaten, dann bist du einfach sicher.
Mhm.
Genau, und die haben jetzt in Android 13, nutzen sie eben jetzt deutlich, deutlich mehr Rust. Ich schaue mal gerade, ob das, wir haben da so ein schönes Kuchendiagramm, aber ich kann die Zahlen da nicht rauslesen. Wie viel sie jetzt davon haben mittlerweile. Achso, doch hier. Also in Android 13 haben sie jetzt circa 20%, also nativer Code, der in Rust geschrieben ist. Und das wurde eben vorher in C und C++ geschrieben. Bei Android 13 ist, genau, C ist aber immer noch so bei 24-25% und der größte Teil ist in C++ geschrieben. Das sind über 50% von dem Code, der genau in C++ geschrieben ist. Aber, und das ist jetzt von Android 11 und 12 und 13 haben wir so am Anfang so unter 10% bei Android 11, dann haben wir so 15% bei Android 12 und jetzt bei Android 13 sind wir so bei 20% Rust-Anteil. Und was sich dort zeigt, ganz verwunderlich, die Anzahl der Memory Corruption-Schwachstellen nimmt langsam ab. Also,
ach,
da hatten wir 2019 hatten wir 10 Schwachstellen, 2020 11. Ah nee, warte, Moment, das ist, was ist das? Was ist das in Klammern? Ach so, sorry. Was heißt das hier unten? Ach so, das sind die Android-Versionen. Sorry. Das habe ich jetzt hier geguckt. Hätte mich auch gewundert, dass es so wenig sind. Nee, also wir hatten 2019 mit Android 10 hatten wir 230 Memory-Corruption-Schwachstellen. Dann 2020, da war Android 11 da, haben wir so 150. Mhm. 2021 haben wir Android 12, sind so 100. Und 2022 sind wir bei circa 80 Memory Corruption Schwachstellen.
Okay.
Also es zeigt sich langsam, umso mehr Memory Safe Languages quasi genutzt werden, umso weniger Probleme gibt es mit Memory Corruption.
Mhm.
Ich meine, klingt so ein bisschen nach Captain Obvious, ne? Also wenn wir jetzt eine Memory-Safe-Sprache nutzen, dann haben wir weniger da. Aber es zeigt zumindest schon mal deutlich, dass wir vielleicht so, ja, dass das so vielleicht ein langfristiger Trend wird, dass diese Schwachstellen, die, ich finde, aus technischer Sicht immer noch super spannend sind, aber die einfach so uralt sind, ja, aus den 80er Jahren sind diese Schwachstellen und lassen sich immer noch heute ausnutzen und es wird einfach nur schwieriger gemacht und wir können das Problem nur wirklich verhindern, indem man eine Memory Safe Language nutzt.
Das stimmt. Also es ist natürlich, Korrelation ist keine Kausalität und so.
Genau.
Ja. Auch wenn der Verdacht hier natürlich nahe liegt. Es kann auch einfach sein, dass wir uns langsam annähern, alle zu finden und es immer weniger gibt oder nur noch ganz schwierig zu finden sind und deswegen weniger auftauchen und so. Aber klar,
ja.
Es ist schon total sinnvoll, wenn neue Komponenten Memory Safe geschrieben werden und jetzt, also es ist halt immer noch krass, ne, dass wir bei über 100 Memory Corruption
pro Jahr
sind,
pro Jahr, ne?
die gefunden werden. Ne? Ja. Die gefunden werden.
Ja, genau, richtig.
Man könnte bestimmt jetzt irgendwie mal so statistisch abschätzen, wie viele Jahre das jetzt noch dauert, bis wir uns asymptotisch annähern.
Ja,
das ist unglaublich. Da tauchen keine mehr auf.
Ja.
Aber ja, gute Entwicklung, mehr Memory Safe Languages, ja, bin ich dabei.
Genau. Hat gerade ganz gut gepasst. Also genau, Android steht so im letzten Teil drin. Sie gehen jetzt von C und C++ zu Java, Kotlin und Rust komplett über, so dass sie da einfach diese Memory Corruption Sachen einfach ein bisschen. Und ich meine, man muss die auch nochmal dazu sagen. Also ich meine, ich habe auch oft mit Leuten, die sagen, ich kann C und C++ programmieren, ja, nicht so wie die ganzen Deppen da draußen. So.
Ja, ja,
nee, klar. Das ist Google. Das sind die sich die teuersten Ingenieure kaufen können, die es da draußen gibt. Und es sind immer noch genügend Memory Corruption Schwachstellen mit drin. Also das heißt, nein, das kannst du nicht. Es gibt Schwachstellen, die sind so unfucking fassbar schwer zu finden, dass es einfach, dass du das nicht kannst.
Und halt auch leicht zu machen.
Ja.
Also diese Bugs. Ja. Ja, genau.
Ja.
Selbst wenn du jemanden hast, der da sehr, sehr, sehr sorgfältig ist, dann macht er vielleicht nicht einen Memory Corruption Bug auf 100 Zeilen Code, aber vielleicht auf 10.000. Und dann ist es vielleicht immer noch der eine, über den dann später eine Kompromittierung stattfindet.
Richtig, genau.
Wenn man es ausmerzen kann, dann warum denn nicht?
Ja.
Ich habe noch einen kleinen ungeplanten Einschub. Wir haben nämlich jetzt so viel über Messenger und Signal gesprochen und über diese App-Signing-Geschichte. Da ist mir ein Thema eingefallen, wo ich auch mal neulich drüber gestolpert bin. Die Signal-App für Android, die ist natürlich auch signiert.
Mhm.
Und wusstest du, dass der Algorithmus, der dafür verwendet wird, RSA ist mit einem 1024 Bit-Schlüssel?
Also das Zertifikat. Genau. Oder was jetzt, was genau?
Ja, das RSA-Zertifikat ist 1024 Bit.
Okay.
Und Ja, SHA-1 wird auch noch als Hash-Funktion verwendet, statt zum Beispiel SHA-256.
Nee, das wusste ich nicht.
Das ist der erste GitHub-Issue dazu ist von 2017, Juli, wo halt jemand schreibt, ja, ist signiert mit einem Zertifikat, das einen RSA 1024-Bit-Schlüssel verwendet und SHA-1. Klingt irgendwie
Geht
nicht so
besser, ne?
stark,
Ja,
so, ne?
geht besser,
Genau.
ne?
Und da
Ja,
hat
also.
sogar Moxie dann noch drauf geantwortet, er kann keinen größeren Signaturalgorithmus nehmen, weil noch irgendwie so viel Legacy-Android-Versionen unterstützt
Ja.
werden und dann können die das nicht und so.
Ja.
Das ist jetzt allerdings auch 5 Jahre her oder so. 5,5. Und das scheint immer noch zu sein. Also ein Ticket wurde zugemacht, aufgemacht, zugemacht, neues Ticket aufgemacht, so, wie man das so kennt bei GitHub halt, ne? Und in dem aktuellsten Ticket, was schon ein bisschen länger läuft, wo man mittlerweile auch die Möglichkeit hat, Key Rotation zu machen und all so ein Kram, ist auch dann der letzte Stand nach einer hitzigen Diskussion von einem der Entwickler, ist dann aber endlich We are aware and planning to do this soon von letztem August.
Okay.
Also immerhin scheint man es jetzt anzugehen, aber es ist vermutlich nicht komplett trivial, aber.
Gut, man muss dazu auch sagen, ich meine, also 512-Bit wäre definitiv unsicher, ne? Das kriegt man mittlerweile hin. Das hatten wir das letzte Mal ja schon bei
Ja.
dieser Ransomware, die mit 512-Bit einen Schlüssel genutzt hat, wo man mit ein bisschen Rechenpower in der Lage ist, ein paar Tage quasi die Faktoren, die Primfaktoren zu finden. Bei 1024 ist es, glaube ich, noch ein bisschen nicht ganz so einfach. Und bei SHA-1 ist es ja so, da gab es von Google, ne, das nannten die Shattered, wo sie quasi Kollisionen gefunden haben. Aber das ist jetzt noch nicht so trivial wie mit MD5, wo es sehr einfach wäre, quasi Kollisionen zu finden. Also
Genau,
ja,
ja.
SHA-1 ist nicht mehr sicher, Punkt. Aber es ist jetzt nicht ganz trivial, das hinzukriegen. Ne? Also ja.
Ja, und Google enforced ja schon dieses Signing Scheme Version 3. Das heißt, nur Google oder Android prüft die Signal-Signatur und bügeln dann ja ihre nochmal drunter, die
Ja.
kräftiger ist. Das heißt, du müsstest dann schon irgendwie an den
Ja.
Signal Key kommen oder das irgendwie faken, aber dann auch noch die Möglichkeit haben, das dann in Signals Namen bei Google abzuloaden
Ja.
und
Naja, es ist nicht ganz einfach, aber es geht besser, sagen wir es mal so, ne?
genau, ja, genau.
Ja. Aber dieser ganze, also
Deswegen.
ganze Legacy-Scheiß, das ist das, was uns noch das, deswegen funktioniert Security nicht. Das ist, ja.
Also nur so ein kleiner Einschub.
Ja.
Ja. Dann hatte ich noch ein Thema. Ah, der Google Home Smart Speaker.
Hast du den ja, ne? Mehrere.
Ich hab den gar nicht.
Ach so.
Ich bin.
Okay, Google.
Ach, jetzt muss ich hier alles. Alter. Nee, ich. Also ich habe das schon bei anderen Leuten gesehen, irgendwie diese ganze Alexa, okay, Google-Nummer ist natürlich auch super cool und witzig. Du rufst ihm was zu und dann geht das Licht an oder der spielt Musik oder Convenience,
Dicker, dicker.
viele, viele Daumen hoch. Jetzt höre ich
Ja.
dich nicht mehr, weil mein Speaker.
Ja.
Nein, also ich habe
Ja.
keinen. So. Wir haben ja auch schon ein paar Mal irgendwie Blogartikel vorgestellt, wo jemand beschreibt, wie er cool was gehackt hat. Und das ist wieder eins dieser Themen. Da hat sich jemand mal den Google Home Smart Speaker vorgenommen. Und ja, ist mal wieder ganz cool. Er beschreibt schön, wie er da vorgegangen ist und auch spannend, was rauskommt. Wollte ich einfach mal ein bisschen quatschen. Der Blogpost ist von Matt Kunze und hat den Titel Turning Google Smart Speakers into Wiretaps for $100,000. So, er hat einen Google Home Mini Smart Speaker und denkt sich, wie läuft das eigentlich? So, ich habe den jetzt hier benutzt. Ich kann hier irgendwie in meiner App, kann ich den linken zu meinem Google-Account, diesen Smart Speaker. Und dann habe ich eigentlich ganz schön viel Kontrolle darüber. Ich kann so Routinen anlegen, zum Beispiel, dass du dem irgendwie guten Morgen sagst und dann macht er das Licht an und liest dir das Wetter vor und so, ne? Also du kannst ihn programmieren quasi, also auf eine Art. Du kannst diese Art von Routinen zeitgesteuert fahren, dass sie immer um 8 Uhr morgens loslegt, diese guten Morgen-Routine. Du kannst Remote-Commands schicken und du kannst auch Actions installieren, so Mini-Applications, die dann irgendwie was tun. Die können so ein bisschen interagieren, Requests absetzen und dann, je nachdem, was da zurückkommt, Dinge tun und nicht. Der liest erstmal so ein bisschen rum, weil für den Chromecast gab es schon eine große Community, die da viel gehackt haben. Und also die Kommunikation findet wohl über eine lokale HTTP-API statt, die dieses Ding halt offen hat, mit der du halt interagieren kannst. Hat er sich gedacht, das guckt er sich mal an. Hat er auch gelesen, diese ganzen Google-Geräte, die finden sich im Netzwerk über MDNS. Die heißen dann irgendwie alle Googlecast und hat er mal so MDNS-Suche gestartet und hat dann auch die IP von seinem Speaker gefunden. Der hat da brav geantwortet, Portscan gemacht, hat auch einen offenen Port gefunden, der sich mit dieser inoffiziellen Doku deckt, die er online gefunden hat, Port 8443. Macht da erstmal dann so einen Curl drauf, irgendwie auf die IP und dann slash Setup Eureka. Ich weiß nicht, ob die Software so heißt oder Google sich das so ausgedacht hat. Eureka Info, kannst du noch irgendwelche Parameter geben? Und tada, der kriegt eine Antwort. Also du kannst einfach dem Gerät, wenn du im selben Netz bist, mit der API interagieren. Dann denkt er sich, okay, ich habe jetzt irgendwie nach Infos einfach gefragt, so Status quasi, Abfrage gemacht. Kann ich das Ding rebooten lassen? Es gibt einen API-Command dafür. Dann kriegt er aber einen Unauthorized zurück. Also das geht schon mal nicht einfach so, dass jeder das machen könnte.
Ja, zu
Denkt er sich,
einfach, ne?
okay, genau, ist ja schließlich Google, ne?
Ja.
Und nicht Samsung, die das gebaut haben. Guckt er sich das mal an. Machine in the Middle. Da müssen wir uns mal den Traffic angucken zwischen meinem Telefon und diesem Speaker. Nicht ganz so trivial, aber auch alles machbar heutzutage. Du hast, also Google Apps machen da Certificate Pinning. Dann musst du halt irgendwie RootCA hinzufügen auf dem Telefon. Und du musst auch noch die Methoden hooken für das Certificate Pinning oder die App irgendwie neu kompilieren ohne Certificate Pinning, damit die App selber überhaupt dein Machine in the Middle Zertifikat akzeptiert. Er hat dann den einfachsten Weg genommen und hatte noch ein altes Telefon rumliegen. Das hat er jetzt einfach geroutet und dann mit Frida. Ich weiß nicht, ob du Frida kennst. Das wird sehr viel verwendet. Es ist super angenehm, um auf mobilen Plattformen so Funktionen zu hooken und Rückgabewerte zu ändern. Und dann kannst du einfach die Funktion Check SSL Certificate, kannst du einfach hooken und sagen, schreib irgendwie, gib mal, passt alles zurück und dann macht die App weiter, weil sie denkt, passt alles. Hat er gemacht und sieht tatsächlich auch den ganzen Traffic, wollte dann diesen Setup-Vorgang nochmal nachspielen, um sich den Traffic anzusehen. Dann kam ihm das irgendwie so kompliziert vor, weil für dieses Smart Home Speaker musst du noch irgend so eine Voice-Matching-Geschichte machen. Die war ihm aber zu viel, er will nur das Linken sehen. Hat er sich dann statt mit dem Home Speaker mit seinem Chromecast angesehen, aber das ist jetzt eigentlich auch alles gar nicht so super relevant. Der Teil, der relevant ist, also er hat das mit dem Chromecast angesehen und dann auf dem HomePod verifiziert, weil auf dem HomePod noch anderer Kram nebenbei passiert ist, der ihn gestört hat. Und was dann rauskam, er sieht Requests zu clients3.google.com. Also der Request, dieses Gerät, den Chromecast jetzt zu dem Account zu linken, kommt tatsächlich dann vom Telefon, nachdem es mit dem Chromecast gesprochen hat. Und dieser Request war ein Post-Request, der Protobuf-Data enthält. Also Protokoll-Buffers,
Dieses JSON-Format von
proprietäre
Google, ne?
Protokoll von Google, genau. Also so ein, ja, was heißt proprietär, ist ein offener Standard jetzt, aber Binary-Format, aber genau, du hast auch so Felder und das guckt er sich halt an und findet dann raus, eigentlich steht da so ein Device-Name drin, den du selber dem Speaker gibst. Ein Zertifikat, was das Telefon vom Speaker bekommen hat und irgendwie eine Cloud-ID. Und irgendwie ist das alles, was ich jetzt bekommen habe, über diese lokale API einfach abfragbar. Und das natürlich auch schon, ohne dass du gelinkt bist mit dem Gerät, ohne dass du dich authentifizieren musst. Mhm. Also da kam nicht dieses Unauthorized. Das kannst du alles über diese Eureka-Info-Abfrage beim Gerät dir abholen. Und dann kannst du es linken. Dann denkt er sich, okay, krass. Dann hat er erstmal irgendwie ein Python-Skript geschrieben, dem du diese drei Infos als Parameter mitgibst und der registriert das dann in deinem Google-Account für dich. Und ab dann hast du Kontrolle über das Gerät.
Ach so.
Und dann dachte er sich, okay, ja, aber dann, das heißt, ich kann das bei einem Pod einfach abfragen, wenn ich im selben Netz bin. Okay, also wenn du jetzt bei jemandem zu Besuch bist und du bist in seinem Heimnetz und das Gerät ist im selben Heimnetz, könntest du theoretisch einen API-Request machen, die Infos kriegen und die dann deinem Account zulinken. Und dann hast du mehr Möglichkeiten. Und dann hat er eine noch coolere Idee bekommen und dachte sich, warte mal, wenn diese Speaker in keinem WLAN sind, machen sie doch einen eigenen Hotspot auf. Der ist ja dann extra irgendwie offen und frei, da soll ja jeder reinkommen. Kann ich da nicht, Moment mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt das WLAN ausmache? Kann ich vielleicht nicht. Aber hier, WPA3 ist doch gar nicht so verbreitet, gab es da nicht diese Deauthentication-Attacks auf Netzwerkebene.
Ja.
Und genau das hat er gemacht. Er hat quasi sein eigenes Gerät aus seinem WLAN geschossen. Dann hat das Gerät instantan sein eigenes WLAN aufgemacht, das du einfach joinen kannst. Dann hat er danach geguckt, was ist eigentlich die Gateway-IP, also das Gerät selber. Hat er sofort gefunden, weil nur er und das Gerät dann in dem neuen Netzwerk sind. Hat dann an die IP diese Eureka-Info-Request gestellt, um die drei Daten zu erhalten, die du brauchst, um das in deinem Account zu registrieren. Und das hat funktioniert. Also auch da kam einfach die Info von dem Gerät zurück. Und dann ist sein neues, geupgradetes Szenario. Du kannst halt irgendwie, du musst quasi nur in WLAN-Range von diesem
Ding
kommen, also das von deinem Nachbarn oder irgendwie dich dem Haus nähern, je nachdem, wenn das in der Küche steht oder so, dann kannst du es wahrscheinlich von draußen vom Bürgersteig schon machen. Kannst einfach mal Netzwerkverkehr sniffen. Du erkennst die Geräte an der MAC-Adresse, weil Google einen eigenen Prefix hat. Dann deauthenticatest du die einfach alle mal und dann joinst du der Reihe nach deren Netzwerke, greifst mit einem Curl-Request die drei Infos ab, die du brauchst, kannst nach Hause fahren, die alle in deinen Google-Account reinpacken hast volle Kontrolle über das Gerät.
Vielleicht.
Und
ja, vielleicht an der Stelle, weil ich glaube, wir hatten diese Deauthentication-Attack noch nicht so im Detail besprochen. Ich bin mir nicht sicher, wir hatten Availability. Ich bin mir unsicher, ob wir schon mal so im Detail besprochen haben. Also bei WPA2 ist das große Problem, dass das Frame, was man losschickt, um sich vom Access Point zu trennen, dass das nicht authentifiziert ist. Was bedeutet, jemand anderes mit einer lustigen WLAN-Karte, der braucht die MAC-Adresse vom Access Point, die MAC-Adresse vom Client, dass diese zwei Informationen reichen eigentlich, um ein beliebiges Gerät vom Access Point zu trennen. Wenn du ein Frame losschickst, dann würde der Client sagen, ja, Moment mal, das wollte ich gar nicht, würde sich wieder verbinden. Aber die kann man einfach in einer Endlosschleife losschicken und dann hat das Gerät kein Internet mehr oder kein Netz mehr zu diesem WLAN. Genau.
Genau. Im Gegensatz zu einem großen Jammer, der die ganzen Frequenzbereiche von WLAN irgendwie in einem gewissen Radius blocken würde und natürlich illegal ist, kann man damit schön gezielt irgendwie ein Gerät einfach aus dem WLAN heraushalten. Genau. Und dann machen die eben ihren eigenen Hotspot auf. Und genau, wir waren an dem Punkt, du kannst beim Bürgersteig in der Siedlung lang spazieren, gucken, welche MAC-Adressen in Range sind, ob welche davon mit dem Google-Prefix beginnen, die alle deauthenticaten, die ganzen Netzwerke joinen. Das kann man sogar schön automatisiert machen, diesen Curl-Request abfeuern und dir die Dateien wegspeichern. Und dann kannst du in Ruhe später zu Hause, kannst du die alle in deinen Google-Account verlinken und dann hast du Kontrolle über die Geräte. Und dann dachte er sich, was kann ich denn dann damit anstellen? Und dann stöbert er da so diese ganze Entwickler-Dokumentation durch für Entwickler, die so Actions für diese Google-Home-Dinger schreiben wollen. Und dann stellt er fest, die können Anrufe tätigen, die Zeile. Die haben natürlich ein Mikrofon drin, du rufst denen ja Befehle zu.
Ja.
Und du kannst tatsächlich eine Action definieren, wenn das Gerät gelinkt ist, die dich anruft Und dann gehst du dran und dann mutest du dein Mikrofon.
Ja.
Und dann hast du eine Wanze in die Häuser, an denen du vor einer Viertelstunde lang spaziert bist.
Sehr geil.
Das ist tatsächlich schon so genau eines dieser Szenarien, glaube ich, vor dem Leute starke sehr Angst schön. Haben, warum sie sich sowas nicht ins Haus stellen wollen.
Richtig gut. Ja.
Also es war ja schon irgendwie dieses, bei Alexa war das doch, dass Amazon-Mitarbeiter irgendwie genau. da lauter Schnipsel mitkriegen und hören und auch sensible Dinge.
Ja.
Aber das ist ja neue Eskalationsstufe, so dein Nachbar oder irgendwer, der durch deine Siedlung spaziert oder Wardriving kriegt vielleicht nochmal richtig einen neuen Drall mit der Thematik. Ja. Fährst du mal so rum und hörst in die Häuser rein, was da so abgeht.
Ja.
Total verrückt.
Ja.
Es ist nicht komplett unbemerkt. Die Töne, die dabei normalerweise entstehen, wenn so ein Kommando aktiv ist, der dudelt dann wahrscheinlich kurz oder so, die kann man unterbinden, indem man die Volume vorher auf Null setzt und lauter so Kram.
Ja.
Du kannst es aber an den LEDs des Gerätes erkennen, weil die dann blinkt, statt langsam zu pulsieren. Irgendwas ändert sich
Aber das kriegt
marginal.
Ja kaum einer mit. Oder?
Genau.
Also,
da muss schon jemand sehr aufmerksam sein und du starrst ja auch nicht die ganze Zeit auf deinen Smart Speaker irgendwie. Und also ganz schön verrücktes Angriffsszenario. Er hat noch ein paar mehr Dinge rausgefunden, irgendwie eine super komplexe Lösung gebastelt, um Requests in das Heimnetzwerk abzusetzen. Über irgend so einen Debug-Mode und das habe ich nicht mehr komplett detailliert verfolgt. Also es ging da noch ein bisschen mehr, aber das ist so schon mal ein krasses Schreckensszenario irgendwie.
Krass.
An einem Haus vorbeilaufen, in WLAN-Range von dem Ding und dann einfach mal reinhören, was in dem Raum so abgeht, ist schon ganz schön gruselig.
Ja, auf jeden Fall.
Und dafür hat Google ihm 100.000 bezahlt.
Ach ja. Das ist auch, die Lücke ist jetzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht komplex, aber der Angriff ist echt sehr nett, ne?
Genau.
Und extrem effektiv. Du ownst quasi andere Home-IoT-Geräte. Ich finde den Angriff ziemlich cool.
Ja, und es ist auch so richtig schön. Also ich glaube, er ist nicht der Erste, der mal sich die API angesehen hat oder mal ein Linking vielleicht sogar durchgespielt hat. Aber der hatte da einfach sein Ziel vor Augen und ist dann auch über verschiedene Methoden, hat quasi unterschiedliche Schubladen nacheinander in seinem Kopf aufgemacht, um sein Ziel zu erreichen.
Ja.
Das ist mindsetmäßig auch echt ziemlich cool, bis er dann quasi bei dem runden Proof of Concept gelandet ist am Ende, mit dem er dann da irgendwie im Vorbeigehen in Häuser reinhören kann. Ja.
Nett. Ja.
Auf jeden Fall.
Cool. Hast du noch?
Ich habe noch einen Link, hatte ich mir noch. Wir haben ja auch schon mal über Autos gesprochen.
Ja.
Carhacking und so.
Mhm.
Und da gab es jetzt einen Blogartikel. Da haben sich ein paar Menschen mal mehrere Web-APIs angesehen von unterschiedlichsten Autoherstellern.
Mhm.
Ob das da alles so glatt läuft. Ich glaube, über ein Jahr oder sowas. Und das ist jetzt ein monsterlanger Blogpost mit jedem Write-up von jeder Schwachstelle, die sie gefunden haben.
Mhm.
Die will ich jetzt nicht komplett durchgehen, aber einfach mal so ein paar Highlights.
Die zahlen doch noch nicht so gut, ne? Diese Autohersteller, ne?
Das weiß ich nicht. Ich lasse dir den Link mal da. Du kannst auch mal mit drüber gucken.
Mhm.
Also es ist ein Blogpost von Sam Curry.
Ja.
Web Application Security Researcher. Ich glaube, hat er nicht auch Haskell erfunden? Und jetzt macht er Web Security, ne?
Ja, es hat sich nicht mehr so rentiert. Ja.
Funktional macht keiner mehr.
Ja. Nein, der hat ja noch mehr, der hat ja auch Essen. Ne? Also der hat viel gemacht, das muss man schon einfach sagen. Ne? Viel von der indischen Küche auch.
Also Haskell war natürlich Haskell Curry.
Ja.
Also, der hat irgendwie, der war mit ein paar Studentenkumpels unterwegs, auf einer Cybersecurity-Konferenz, sind irgendwo an einer Uni vorbeigekommen, wo eine ganze Flotte von E-Scootern stand. Und dann dachten die, ach komm, gucken wir mal. Und dann waren sie ziemlich schnell an dem Punkt, wo sie die ganze Flotte hupen und Lichter blinken lassen konnten. Haben die sich gedacht, witzig und schlimm, wieso ist das so leicht irgendwie? Warum prüft da keiner im Backend irgendwie, ob das alles so richtig ist? Und dann haben die sich irgendwie ein bisschen strukturierter mal viele Autohersteller vorgenommen. Und du siehst die Liste, die ist recht lang und es ist krass. Also sie haben tatsächlich für viele Autohersteller richtig schlimme Findings. Also zum Beispiel für Kia, Honda, Infiniti, Nissan und Acura haben sie Fully Remote Lock, Unlock, Engine Start, Engine Stop, Location, Headlights Flashing und Hupen mithilfe der VIN-Number. Also
Genau,
Fahrzeug-Identifizierungsnummer.
okay.
Das heißt, du stehst vor einem Auto, das war ja bei BMWs oft der Fall, dann waren die ja quasi eingraviert unten rechts an der Windschutzscheibe, dass du sie von außen ablesen konntest. Also wenn das der Fall ist, machst du auf und fährst eine Runde oder so. Also Wahnsinn. Ja, auch natürlich Personal Information Disclosure, also mit der Nummer konntest du dann auf den Halter schließen. Also auch nett, wenn einfach einer mal scheiße parkt, ne? Und du dich gestört fühlst, weil er halb auf dem Bordstein steht, die
Fährst du weg?
Fahrzeuggestellnummer irgendwie mal nachlesen und erstmal rausfinden, wem der gehört und wo der wohnt. Dann kannst du da mal guten Tag sagen und bitte nicht mehr so parken. Und auch Ability to lock users out of their own device. Also irgendwie Schlüssel ändern, Key entziehen, irgendwie sowas. Du kannst halt voll managen. Bisschen besser stand Mercedes da, zumindest was die Autos angeht. Da konnten sie nicht auf die Autos zugreifen, aber auch Informationen abrufen und viele Schwachstellen im Mercedes Backend. Also sie konnten da Server übernehmen. Ist auch nicht
Remote
gerade
Code
rosig.
Execution und
Ja, ja.
Multibesetzt.
Ja.
Okay.
Hyundai und Genesis war auch wieder volles Programm mit Unlock und Hupen und Fahren und Motorstarten. BMW und Rolls-Royce waren schon wieder ein bisschen besser. Also wieder nicht aufs Auto, aber irgendwie Dokumente abrufen und auch wieder ein paar Single Sign-On Vulnerabilities. Ferrari war auch nicht
Das sind die
schön.
günstigeren, ne? Die
Ja.
bisschen billiger sind die Autos, ne?
Genau, da, ja, aber du hast viele Nachteile auch, ne? Die sind dadurch sehr tief, liegen die zum Beispiel auch, weil die Material sparen wollen.
Schlecht
Dann
für den Rücken auch, man kommt schlecht
kommst du auch
rein.
nicht jede Bordsteinkante hoch. Ja.
Jeden McDonald's-Hügel kommst du da auch nicht. Muss man auch aufpassen.
Ja. Ja, also da konnten sie irgendwie nicht auf die Autos zugreifen, aber auch viel die User-Accounts, diese Online-Accounts eben kompromittieren. Und da auch erschreckend, iDoor to access all Ferrari Customer Records. Also iDoor ist Insecure Direct Object Reference oder Request. Das heißt, du hast dann irgendwie oben stehen Ferrari.com/ ID, Customer ID gleich 25 und dann kannst du deinen Datensatz abrufen und wenn du dann ID gleich 129 machst, dann kriegst du den anderen Datensatz,
Schön.
aber das Backend prüft nicht, ob du mit deinen Berechtigungen, auf welche
Also,
Datensätze du überhaupt drauf darfst. Also
sehr
du musst es nur irgendwie drin sein, weil du selber Kunde bist. Das sind halt so, ja, das ist nicht cool. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir diese Art von Schwachstellen nicht mehr sehen und die sind auch schon lange aus den Overs Top 10 raus, weil keiner mehr Dinge so baut. Aber ja, Ferrari, ne?
Gut, wenn du so ein
Billig
billiges Auto
Autos,
hast,
billig
die haben halt
Backend,
kein
so
Geld für
ist das.
Security, klar.
Ja, und ja, Ford war auch einiges los.
Ja, Porsche ist auch dabei.
Porsche, ja, aber auch nur Customer Information über Telematics Service.
Hier steht Send Vehicle Commands.
Ah, oh, sorry. Ja, stimmt. Und auch Vehicle Location.
Location.
Stimmt.
Sieht jetzt nicht ganz. Ja, schön.
Ne, stimmt, ja. Toyota Jaguar Land Rover, auch wieder Disclosure von Daten, auch wieder über iDoor, was
Genau.
auch echt übel ist. Ja, also die haben sich einfach mal.
Also iDoor ist quasi das, dass du einfach nur die URL änderst und dann auf die Sachen kommst. Mir war der Begriff gar nicht so. Das ist
Genau,
quasi diese
Insecure
Schwachstelle, wie ich
Direct
das
Object
verstehe.
Reference,
Naja,
genau.
okay.
Also muss nicht die ID in der URL sein, kann
nee,
auch.
Nee, klar, Win wird, oder aber, sonst aber genau. Irgendwas, klar. Okay, du änderst einen Teil so, und kannst ihn auch genau. Durchiterieren vielleicht sogar. Und
genau, kannst verstehen. Ihn durchiterieren und ja. Häufig bei solchen Schwachstellen ist das Problem eben nicht, dass das anhand der ID möglich ist, sondern dass das Backend nicht prüft, welcher User Berechtigung hat, welche ID-Information abzurufen. Okay. Genau. Ja. Und vielleicht steht hier gerade zufällig irgendwo schnell. Ja, hier steht auch nur, dass es viele Jahre in den Oberst Top 10 war.
Ja, ja.
Aber
okay, das Prinzip ist mir klar. Ich wusste nur nicht, dass es einen eigenen Namen hat, aber das ist gut zu wissen.
Mhm. Ja. Ja, also die haben sich einfach mal viel vorgenommen letztes Jahr und auch verdammt viel rausgefunden.
Ja, Mist, ne?
Da kriegt man echt wieder kalten Schweiß, ne? Sich ein modernes Fahrzeug zu holen.
Genau, also das glaube ich, das wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen. Also die Autos, das nimmt ja gerade erst den Fahrt auf, dass es ja immer mehr Elektroautos auch gibt. Und mit Elektroautos heißt das, dass es eigentlich faktisch also das ist jetzt schon ein Computer, aber da ist noch so viel Öl und sonstigen Kram drin, dass es noch so eine halbe Dampfmaschine noch ist. Aber ansonsten ist also wenn das wegfällt, ist es ein reiner Computer mit vier Reifen und einem Elektromotor, wo du halt jetzt fahr und stopp und bremst. Das wird natürlich und man möchte natürlich jetzt auch Features haben. Das haben natürlich dann so Teslas vorgegeben, so cool, ich kann jetzt auch mal aus der Parklücke mit dem Handy rausfahren und so Sachen. Also das wollen jetzt auch alle anderen haben. Und dummerweise trifft das eine Industrie, die jetzt IT-technisch nicht ganz so gut aufgestellt war, jetzt wie Silicon Valley, die da, sag ich mal, zumindest die Leute gekriegt haben. Das trifft es jetzt eine Industrie, die sagt, ja, die noch streng nach dem Wasserfallmodell irgendwie ihre Software gebaut haben und so. Ne? Also
das stimmt.
Das, glaube ich, wird uns jetzt in Zukunft noch ein bisschen häufiger treffen.
Oh ja.
Gab es ja bei dem ID3, die Autos hatten sie gebaut, nur die Software hat nicht funktioniert. Da hatten die ja irgendwie Hunderttausende an diesen ID3s, oder nicht Hunderttausende, aber einige Tausende hatten die dann auf dem bei der Produktionsstätte stehen und mussten dann die Software noch im Nachhinein, sind die dann rumgegangen und hatten dann manuell die Software geupdatet, weil Auto war fertig. Nur die Software ist das große Problem damals gewesen, ne?
Ja, hätten sie mal dem Herrn Curry Bescheid gesagt, der hätte die Remote aufgespielt, ne?
Logisch.
In
Haskell geschrieben, ne?
Ist echt verrückt irgendwie, ja. Ja. Gut. Ich glaub, so viel zu heute, ne?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt mal den Dezember ein bisschen, glaube ich, zusammengekehrt. War wieder viel los, ne? Wir haben auch genügend Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, aber das sind so unsere Highlights. Genau. Dann würde ich sagen, dass wir uns schon mal verabschieden können. Dann vielen Dank fürs Hören, auch im neuen Jahr. Und ja, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal dann, ne?
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.